Ist Gelios Roca und er hält ihn! Er hält ihn! Finn Bartels gegen Neuer und er macht es! Kiel haut die Bayern raus!
Ja, Mittwochabend war das, 23.28 Uhr im Kieler Holstein-Stadion. Als eine, man kann es glaube ich sagen, der größten Pokalsensationen der letzten Jahre Wirklichkeit wurde. Holstein Kiel haut die Bayern raus. Das hat der Gerd Gottlob da gerade eben nochmal so schön in den Kieler Schneesturm da gebrüllt. Und damit herzlich willkommen hier zu Folge 57, Doppelspitze der Fußball-Podcast mit einer wunderbaren Sensation in dieser Woche. Mein Name ist Leon Ginzel und Henning Schneider ist im Norweger Pullover mir zugeschaltet. Passend zu den Außentemperaturen, würde ich sagen. Grüß dich, Henning.
Ja, wunderschönen guten Mittag, Leon. Es ist ein Pullover mit einer norwegischen Flagge drauf. Ich glaube, Norweger Pulli ist auf so ein Muster, so ein Streifenmuster, glaube ich. Da muss man aufpassen.
Ja, das sind jetzt hier diese filigranen Feinheiten, die da wieder gemacht werden.
Da kommen wieder die E-Mails aus der Modewelt.
Ja, ganz genau. Also, aber er ist warm.
Er ist warm und das passt sehr gut zu den, ich würde sagen, leicht unter Null oder bei Null befindlichen Temperaturen da draußen. Es ist mordskalt.
Naja gut, und wir müssen kein Fußball spielen. Ja, die Spieler unter der Woche in Kiel haben Fußball gespielt, sehr, sehr lange, bis 23:30 haben wir gehört. Und das sind natürlich die Spiele, weshalb wir Fußball lieben. Ja, Pokalsensation und natürlich werden wir auf das Spiel heute auch nochmal schauen. Eher am Ende der Sendung. Wir haben uns heute einige schöne Sachen zurechtgelegt. Unter anderem beantworten wir drei Fragen. Also wieso funktioniert der Videobeweis eigentlich immer noch nicht? Dann, was muss den Hertha-Fans aktuell jetzt richtig Sorgen machen und warum gewinnt Bremen eigentlich plötzlich Heimspiele? Ja, 2:0 gegen Augsburg, wie kann das sein? All das in dieser Sendung von Doppelspitze der Fußball-Podcast und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder bei Google Podcast auf der App eures Vertrauens, wie auch immer, und ein Abo da lasst bei Spotify oder eurer Podcast-App, die ihr so benutzt. Und dann würde ich sagen, Henning, wir gehen rein in die Sendung und drücken das Intro einfach ab und dann widmen wir uns dem 16. Bundesligaspieltag mit einigen, ja, durchaus brisanten Themen.
Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da
kommt er. Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schneider!
Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Empfängt euch zur 57. Folge und wir starten in den 16. Bundesligaspieltag mit einem Aufregerthema, denn gestern Abend Stuttgart-Gladbach 2:2, Ausgleich in allerletzter Sekunde, muss man sagen, für den VfB in der 97. Minute nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff. Es stand also 2:1 für Gladbach und es sah eigentlich schon so aus, als würden die Fohlen da einen Dreier wieder mitnehmen, nachdem sie ja schon die Bayern letzte Woche geschlagen hatten. Und dann ging es aber alles ein bisschen anders, denn es wurde plötzlich ein Elfmeter gepfiffen für Stuttgart, nachdem Kalajdzic im Strafraum, ja, die einen würden sagen gefoult, die anderen würden sagen gestolpert ist. Und einer, der das Ganze, ich sag mal, aus Gladbacher Sicht natürlich eher als Stolperer bezeichnen würde, der hat sich danach, und da hören wir mal kurz rein zum Auftakt, am Sky-Mikrofon, ja, durchaus aufgeregt. Jonas Hofmann war nach dem Spiel richtig, richtig sauer. Wir hören mal rein, Gladbach-Spieler Jonas Hofmann.
In der heutigen Zeit ist ja so, dass die Spieler kaum noch ihre Meinung sagen dürfen. Wenn ich sie jetzt kundtun würde, dann würde wahrscheinlich Rest der Saison gesperrt werden, weil das ist eine absolute Frechheit, ganz klar. Ich weiß nicht, was man da denkt. Ich weiß nicht, für was wir einen Videoschiri haben. Das heißt, bei klaren Fehlentscheidungen, der Stürmer läuft einfach nur rückwärts. Der Brel Embolo wird 50 Mal im Spiel so gefoult und wir kriegen kein einziges Foul. Und in der 94. Minute pfeift dieser Schiedsrichter einen Foul. So was habe ich noch nie erlebt. Der Videoschiedsrichter ist echt... Ich weiß nicht, für was wir den haben. Das ist wahnsinnig. Es ist nur eine absolute Frechheit. Das Spiel wurde heute entschieden durch jemanden. oder durch zwei, drei Personen. Das ist einfach so. Das wissen sie hoffentlich selber. Und ja, mehr. Ich sage jetzt nicht mehr, sonst wird es mir echt zu viel.
Ja, das Spiel war ja unentschieden am Ende, aber es ist trotzdem entschieden worden, sagt Jonas Hofmann. Finde ich ein spannendes Detail. Ja, Videobeweis ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Der ist jetzt ja, wie viele Jahre haben wir den jetzt? 4? 3? 5?
Tja, wie lange haben wir den? Naja, es ist schon wieder echt ein paar Jahre ins Land gezogen, aber also so, vor allen Dingen so viele Jahre, dass man eigentlich denken würde, das Ding könnte jetzt auch mal gut funktionieren. Aber er ist ja immer noch nicht ja. so. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hast du die Szene gestern gesehen? Hast du ja auch nochmal dir das angeguckt? War das für dich ein Foul?
Ich habe es geguckt gestern Abend und ich fand's schwierig, weil er hält ihn natürlich ziemlich fest mit den Armen, ein bisschen als wenn er hinter ihm auf dem Motorrad sitzen würde und sich festhalten würde an ihm. Im Strafraum, es ist mindestens ungeschickt. Die Frage ist, fällt er, weil er gehalten wurde oder fällt er, weil er über den Fuß stolpert unten? Es ist schwierig und ich finde, das Schwierigste ist dieser Begriff der klaren Fehlentscheidung. Also wann greift er ein, wann greift er nicht ein? Und also ich glaube, dass viel von der Unzufriedenheit der Spieler und Verantwortlichen mit dem Videobeweis auch daher rührt, dass es noch nicht, diese Eindeutigkeit sich noch nicht eingestellt hat. Ich glaube, im American Football zum Beispiel ist viel eindeutiger, wann sich nochmal eine Szene angeguckt wird, wann der Schiedsrichter eingreift und deswegen ficht da auch niemand, fechtet? Nee, ficht. Jemand ficht etwas an, oder? Deswegen wird er nicht angefochten, was die Schiedsrichter ja. sagen.
Ich dachte mal, es wäre eine Baumart, die ficht. Aber ich denke auch, ich glaube, das Grundproblem ist nach wie vor, und das können wir, glaube ich, schwer lösen, dass auch beim Videobeweis Menschen involviert sind, die die Szenen analysieren und kontrollieren müssen im Kölner Keller, die dann eben auch sich einschalten müssen oder halt auch nicht einschalten müssen. In dem Fall haben sie sich eingeschaltet, obwohl sie sich eigentlich gar nicht hätten einschalten müssen. Weil die Aussage ist ganz klar, dass sich der Videoschiedsrichter nur dann einschaltet, wie du schon sagst, wenn es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz ist. Und der hat in dem Fall ja keinen Elfmeter gegeben, was man ja auch nicht unbedingt machen muss, ist eine strittige Szene. So, aber es ist jetzt ja kein glasklarer Elfmeter, wo man jetzt sagen würde, der wurde umgetreten im Strafraum oder so, ne? Oder es war ein klares Handspiel oder so, was er übersehen hat. Das heißt, man hätte es einfach weiterlaufen lassen müssen, dann rein theoretisch. Und ich glaube, dass da wirklich auch nochmal eine klare Definition geschehen muss, was eine klare Fehlentscheidung ist und dass die Schiedsrichter sich dann aber auch dann alle daran halten müssen und vielleicht auch nochmal einen Ticken aufmerksamer sein müssten. Und es gibt ja irgendwie einen Videoschiedsrichter und zwei sogenannte Operator pro Spiel, die sich dann die Szenen nochmal raussuchen und dann ganz schnell die sozusagen zusammenstellen und zusammenschneiden für den Schiedsrichter, der sich das dann angucken kann auf dem Bildschirm, auf diesem berühmten Bildschirm an der Mittellinie. Vielleicht muss es da noch eine Person mehr geben. Vielleicht muss es da zwei Videoschiedsrichter pro Partie geben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Personal dafür da ist, ne? Aber vielleicht muss man da nochmal nachjustieren, weil so wie es jetzt läuft, gibt es nach wie vor immer noch zu viele Situationen, die komisch laufen. Ich meine, im Pokal zum Beispiel das 1-0 für die Bayern war abseits. Da gibt es keinen Videoschiedsrichter generell bis zum, oder ab dem Achtelfinale, glaube ich. So ist halt auch wieder die Frage, warum gibt es da überhaupt keinen Videoschiedsrichter? Klar, weil die Amateurvereine, weil das dann mit der Technik vielleicht nicht funktioniert und so, okay. Aber so, also auch das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil da geht es ja auch um viel Geld, so sogar noch vielleicht sogar mehr als in einem Bundesligaspiel. Ist ja auch mal der Grund, warum der Videoschiedsrichter überhaupt eingeführt wurde, um es alles gerechter zu machen. Aber ja, ich glaube auch, man muss es nochmal klarer definieren. So.
Ich denke auch, das ist die klare Fehlentscheidung ist ein sehr schwammiger Begriff. Und man kann immer noch streiten, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung, war es eine deutliche Fehlentscheidung, war es überhaupt eine Fehlentscheidung? Ich habe das Gefühl, es wird jetzt in letzter Zeit häufiger vom Videoschiedsrichter so gehandhabt, dass der denkt, wenn der Kollege auf dem Feld das sich jetzt nochmal angucken könnte, würde er es vielleicht anders entscheiden, als er es jetzt entschieden hat. Und dann funkt er ihn an und sagt, guck's dir doch nochmal an. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt beim Abseits die Linie kalibriert wird und quasi da wird gesagt, okay, wir gucken drauf und dann steht der Schiedsrichter irgendwo im Mittelkreis und wartet und kriegt irgendwann ein Go. Ist ein Unterschied, ob er sich das nochmal anguckt. Und es ist die Frage, ob quasi der Videoschiedsrichter im Studio entscheidet, ist das weit genug weg von einer richtigen Entscheidung, dass ich sage, das pfeifen wir auf jeden Fall zurück? Oder wird es eher als Instrument eingesetzt, dass man sagt, ich glaube, der Kollege hätte das gern nochmal gesehen, dann würde er es wahrscheinlich anders und vielleicht auch nach seinem Gerechtigkeitsempfinden oder Regelempfinden richtiger entscheiden. Und ich glaube, so wird es momentan gehandhabt und damit sind sehr viele unzufrieden.
Ferdinand von Schirach würde jetzt sagen, hier geht es nicht um Gerechtigkeit, hier geht es um die Gesetze, die angewendet werden. In seinem großen AD-Special hat er das letztens auch nochmal gesagt. Aber ja, ich glaube auch, und es ist, glaube ich, genau dieser Knackpunkt. Man sollte ja nicht, also der Videobeweis sollte ja nicht so laufen, dass man sagt, ich zeige dir nochmal eine Szene, dann wird er schon anders entscheiden, sondern ich zeige dem nur dann eine Szene, wenn er wirklich klar falsch entschieden hat. Weil sonst hast du ja super viele kleine Situationen während des Spiels auch, die der Schiedsrichter ja auch irgendwie nicht wirklich vielleicht richtig pfeift oder so. Vielleicht mal ein kleines Foul am Mittelkreis oder so, ja. Sollte er sich da auch einschalten? Nee. Es geht dann ja auch um spielentscheidende Szenen meistens so und so und Tore und so. Aber trotzdem. Ja, also da muss offenbar nochmal nachjustiert werden. In dem Fall war es jetzt ja sogar so, dass die Szene oder der Ausschnitt auch nicht gezeigt wurde vor Ort, der gezeigt hätte, dass eine Berührung von einem Stuttgarter Mitspieler sogar noch stattgefunden hat und deswegen dieser Fall im Strafraum erst passiert ist. Auch unglücklich. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, erstmal vielen Dank an Jonas Hofmann, dass er uns so einen tollen Ton hier geliefert hat, vielleicht fürs Intro in der nächsten Saison, den wir da einbauen können. Aber gut, in der Emotion, kurz nach dem Abpfiff, rausgehauen, finde ich auch gut, finde ich auch sympathisch, dass man mal so raus sich rausgeht. Ne? Das kritisieren wir ja auch oft, das Spieler nicht machen, er sagt es ja selber. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Gladbach hat in dieser Saison auch sehr viel Glück schon gehabt. Stichwort Champions League weitergekommen, wo man sich da teilweise jetzt ja am Ende auch nicht mit rumbekleckert hat. So, ne? Klar, auch da teilweise Unglück und so, ja, aber auch da das Glück auf der Seite gehabt am Ende. In der Liga auch ein paar Situationen, Spiele gehabt, wo sie glücklich waren, dass sie nicht verloren haben oder das Tor gegeben wurde und so. Also es gleicht sich alles wahrscheinlich zu 95% am Ende der Saison auch wieder aus. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Mhm. Ja. Und es ist ja gerade in so Ligaspielen jetzt auch nicht jede Situation so entscheidend. Also wenn jetzt das Pokalfinale oder ein K.O.-Spiel in einem Wettbewerb verpfiffen wird, dann bist du halt komplett raus und ist der ganze Wettbewerb gelaufen, aufgrund einer Situation vielleicht. Aber gerade in der Saison mit 34 Spieltagen hat das ja auch Potenzial und Chance, sich auszugleichen. Und da hat jeder mal Glück und jeder mal Pech. Es ist ja auch die Frage, möchte man den Schiedsrichter auf dem Feld quasi nach und nach ersetzen durch einen, der im Raum sitzt? Also irgendwann, wenn man das hochrechnen würde, den Videoschiedsrichter, dann hätte man den Kollegen auf dem Platz ja nur noch als Übermittler der Entscheidung aus dem Kölner Studio. Und man will ja die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld jetzt auch nicht komplett wegnehmen. Und wenn man jetzt dem nur noch Entscheidungen, die man am Videobildschirm getroffen hat, übermittelt und der nur noch auf dem Platz dafür da ist, um den Spielern das mitzuteilen, was da am Bildschirm entschieden wurde, dann braucht das irgendwann noch kein Schiedsrichter mehr zu sein. Dann ist das am besten ein Kommunikationsexperte, der optimiert ist darauf, wie man das den Spielern mitteilt, weil das dann keiner mehr sein muss, der die Regeln kennt und die Entscheidung eigenständig herbeiführt. Und wenn man diese Figur, die Autoritätsfigur Schiedsrichter auf dem Platz erhalten möchte, dann muss man ihm auch die Freiheit zugestehen, hier und da mal falsch zu liegen. Und das natürlich idealerweise nicht in entscheidenden Situationen, aber man kommt ja auch ganz schnell dahin, dass man zum Beispiel einen falsch gegebenen Einwurf, eine zu Unrecht gegebene Ecke, eine gelbe Karte, alle Situationen sind, die nicht korrigiert und zurückgerufen werden, alle Situationen, aus denen auch Tore entstehen können. Also Dortmund am letzten Spieltag ein Tor nach einem Einwurf indirekt und das war jetzt kein, das war ein richtiger Einwurf, aber ich meine, aus einem Einwurf kann ein Tor entstehen, aus einer Ecke sowieso. Und eine zweite gelbe Karte ist auch gelb-rot und wenn die zu Unrecht gegeben ist, dann greift auch keiner ein. Also es gibt immer noch genügend Grauzonen und Freiräume, in denen der Videoschiedsrichter bisher gar nicht zum Zug kommt. Und die Frage ist, wie viel Autorität will man dem Feldschiedsrichter lassen?
Ja, genau. Und ich denke, man sollte ihm noch ausreichend Autorität lassen, weil sonst läuft man eben Gefahr, dass das in einen ja, schwierig zu bemessenen Entscheidungsraum verlagert wird. Und das sollte nicht passieren. Ja, ich würde sagen, der zweite das zweite Spiel, an dem man jetzt auch argumentieren kann, dass der Videobeweis immer noch nicht funktioniert, war gestern ja auch noch Hoffenheim-Bielefeld. Da gab es auch in der Schlussphase für Bielefeld keinen Elfmeter, obwohl Shiplock relativ, ich würde sagen, deutlich gefoult wurde. Also da gab es einen ganz klaren Kontakt und da hat der Videoschiedsrichter sich zum Beispiel nicht eingeschaltet. Und da fragt man sich dann halt eben, wo ist da die klare Linie? So, und in dem Fall wurde ja sogar auch mit Bielefeld jetzt ein Verein benachteiligt, der die Punkte dringend braucht im Abstiegskampf.
Ja.
Und da fragt man sich dann halt auch, okay, also warum hat er da jetzt nicht eingegriffen? Also es sind so schwierige nach wie vor einzelne Fälle, die immer wieder auftauchen. Also schwierig im Sinne von, man versteht sie halt einfach nicht. Und das macht, also der gräbt eben auch die Berechtigung und die Akzeptanz des Videobeweises extrem, ne? Also hört man jetzt ja bei Hofmann auch, der ja auch nochmal sagt, warum haben wir den eigentlich, ne? Und die Stimmen mehren sich ja und trotzdem werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht mehr los. So, da so realistisch muss man da auch sein. Also das wird ja auch jetzt nicht sein, dass die DFL dann plötzlich sagt, nö, das war's jetzt auch, den schaffen wir wieder ab, so, weil
ja. Ich denke, wir müssen uns davon verabschieden, von dem Gedanken, dass der Videobeweis absolute Gerechtigkeit herstellt. Und auch unter dem Videobeweis wird es immer wieder Situationen geben, die nicht regelkonform entschieden werden. Und eine Sache, die aber auf jeden Fall eigentlich nach ein paar Jahren nach Einführung schon da sein sollte, ist, dass es eben, dass man sich daran gewöhnen kann und dass es einheitlich entschieden wird und dass es nicht in einem Spiel eine Situation gibt, die in Elfmeter gepfiffen wird durch den Videoschiedsrichter und in der anderen eine, die nicht nochmal angeguckt wird. Und auch wenn es nur ums nochmal angucken geht, also man weiß ja in der Regel schon, wenn der Schiedsrichter zu dem Bildschirm geht an der Mittellinie, dann weiß man ja, ahnt man, dass der anders entscheiden wird, als er erstmal entschieden hat. Aber man kann sich auch eine Szene angucken und sagen, nee, ich stehe zu dem, was ich quasi im Live Bild vom Danebenstehen entschieden habe. Aber es darf halt nicht so sein, dass man an einem Spieltag zwei Spiele hat und in einem Spiel wird was entschieden oder der Videoschiedsrichter greift ein, im einen Spiel, im anderen nicht. Dann kann man sich wirklich fragen, wofür haben wir ihn, wenn da keine einheitliche Vorgehensweise erkennbar ist.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann immer wieder diese auch ewig langen Entscheidungsprozesse, gerade so bei Abseitsentscheidungen, wo dann irgendwie noch ein Tor sich gefühlt 3 Minuten angeguckt wird und dann sehen sie, da war aber wirklich ein 0,05 Millimeter breites Stück des Knies im Abseits, also müssen wir das Tor aberkennen. Und das ist irgendwie auch lächerlich, finde ich. Also wenn du schon so haargenau dann immer das entscheiden musst, dann lass das zum Beispiel weiterlaufen, keine Ahnung. Also klar ist dann die Frage, ab wo lässt man es nicht mehr weiterlaufen, ist mir schon klar. Aber es gab jetzt so oft Situationen, wo dann echt irgendwie, keine Ahnung, ein Stollen irgendwie den Ausschlag gegeben hat oder der Stofffetzen so gefühlt.
Ja.
Und das ist dann auch irgendwie schwierig. Also, naja. Ja, ich würde sagen, wir werden es heute auch nicht lösen können, dieses Problem, aber wir behalten es natürlich weiterhin im Auge. Und wir sind jetzt hier in dieses Thema so ein bisschen geschlittert direkt nach dem Intro. Henning, ich habe noch gar nicht gefragt, wie es dir überhaupt geht. Wie geht es dir denn? Was macht die Kunst? Wie kommst du in diesen verrückten Zeiten nach wie vor zurecht?
Ach, es geht ganz gut. Es ist eisekalt. Ich finde es enorm, wie ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre und wirklich ein gefrorenes Gesicht vorfinde zu Hause und das erstmal wieder die Gesichtsmuskulatur daran gewöhnen muss, dass sie beweglich ist. Es ist schon, ich finde es sehr kalt gerade. Also ich glaube, es ist noch mal ein bisschen kälter geworden als in den letzten Wochen. Und es ist wirklich winterlich. Zwar kein Schnee, aber trotzdem eisiger Winter. Ich finde es auch ganz schön, weil die Luft so klar ist und man so frei atmen kann, aber es ist auch wahnsinnig kalt. Aber ich komme ganz gut durch und die Bundesliga hält dann ja auch auf Trab.
Bundesliga hält dann auf Trab, der Wintersport hält dann auf Trab. Ich habe gestern ein bisschen Biathlon geguckt, mit den Biathlon-Frauen ein bisschen mitgefiebert. Überrascht, dass Kathi Wilhelm, kennst du die noch, alte Biathlon-Königin, jetzt Expertin von der ARD. Mhm. Und die hat immer einen richtig, also ja, ich würde sagen, mutigen Look. Hat so rot gefärbte Haare, dann hatte sie gestern irgendwie so einen sehr auffälligen Pullover auch. Das war wirklich erfrischend. Also ich mag die ja, aber der Look war wirklich grenzwertig auf jeden Fall. Also heißt, ich vertreibe mir auch so ein bisschen die Zeit mit Wintersport und jetzt gestern mit Bundesliga. Ich habe gerade nochmal geguckt, so kalt ist es gar nicht, Henning. Also 0 Grad, nächste Woche werden es auch wieder teilweise 7 oder 9 Grad. Also vielleicht ist das auch Jammern auf hohem Niveau. Okay. Aber der Wind macht es natürlich auch immer ein bisschen kälter, das ist völlig klar.
Ja, die gefühlte Temperatur.
Ja, ist natürlich. Ich war jetzt unter der Woche auch das erste Mal seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin unterwegs. Und das war jetzt so mein Erlebnis der Woche. Ich musste zu einem Termin, anders ging es nicht, um eine Reportage zu machen in Charlottenburg. Und ich war wirklich erstaunt und ich fand es auch ein bisschen erschreckend, wie viele Leute noch S-Bahn fahren und auch U-Bahn. Also ich bin dann mit der S3 durchgefahren bis Charlottenburg und dann umgestiegen in die U7. Und ja. S-Bahn ging noch, da hat man schon gemerkt, dass doch schon auch weniger Leute da waren, aber in der U7 war der Waggon zum Beispiel komplett voll. Und da standen auch Leute so, ne? Ich musste dann auch stehen. Und da habe ich mir gedacht, wo wollen die denn alle hin? Also, keine Ahnung, ich meine, wie gesagt, ich nutze die Bahn einmal alle 4 Wochen gerade, so ungefähr.
Ja.
Und die jetzt damit fahren, müssen ja dann zwangsläufig zur Arbeit fahren und zurück, weil woanders können sie ja quasi gar nicht hinfahren. Es gibt ja gerade nichts anderes. Wo sollen die sonst hinfahren? So. Also das fand ich schon echt erschreckend und auch so hat mich dann irgendwie so ein bisschen, man fühlt sich dann ja echt unwohl auch so, obwohl man eine Maske trägt und alles. Ich mag das dann immer nicht so gerne.
Ja.
Also das fand ich irgendwie nicht so geil und es soll jetzt ja auch wieder eine weitere Verschärfung geben nächste Woche, wobei ich mich dann auch frage, was wollen sie eigentlich noch verschärfen? So, also es kann ja eigentlich dann nur die Homeoffice-Pflicht sein oder eben eine Ausgangssperre, wobei ich mich auch frage, was bringt eine Ausgangssperre ab 20 Uhr oder so? Kann mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen die Corona-Gedanken der Woche. ansonsten war das Projekt, was ich besucht habe, ganz spannend. Ich habe jetzt eine Reportage für den Deutschlandfunk, da geht es ums Thema, wie die Paketzustellung umgebaut und revolutioniert werden kann, gerade auf der letzten Meile. Und es ist ein Projekt in Charlottenburg, das nennt sich Kiezbote, wo die Pakete an einer Stelle gesammelt werden im Kiez und dann von den Kiezboten, also von dem Fall Studierenden, dann zu einer Wunschzeit ausgeliefert werden. Und zwar von allen Versendern, also von DHL, Hermes und wie sie alle heißen, werden da gesammelt und dann kriegst du quasi alle Pakete auf einen Schlag zu einer Wunschzeit zugeliefert. Und das alles per App gesteuert. Und genau, da werde ich jetzt eine Reportage machen, die dann irgendwann in den nächsten Wochen läuft.
Das ist cool, weil das nimmt auch den Druck von so vielen Branchen. Also ich meine, die Zustellerbranche ist ja auch, die haben ja, was weiß ich, 3 Minuten pro Paket oder anderthalb und wissen, dass sie da kaum quasi alles abklingeln können und wirklich gucken können, ob die da sind, dann machen die nicht auf, selbst wenn sie da sind oder es dauert ewig und dann den 5. Stock hoch, wieder runter. Und das nimmt dann auch den Druck von den Nachbarn, dass man da immer, man kriegt ein Paket zugestellt und wird noch gefragt, ob man die nächsten 7 fürs Haus auch noch mitnimmt. Und dann, ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus, dass man so einen Ort macht, wo das hingebracht wird, das geht dann super schnell und kann dann da abgeholt oder ausgeliefert werden.
Ja,
gute Idee. Bin sehr gespannt. Werde ich in Deutschlandfunk mal anschalten.
Ja, ich sag Bescheid hier nochmal, wenn das Ding auch läuft. Und die machen es natürlich auch schlau, sie liefern das auch mit einem Lastenfahrrad aus, das also auch noch umweltschonend oder halt, wenn die Wege sogar kurz sind, per Hand und zu Fuß schnell. Und war auf jeden Fall sehr interessant und jetzt geht es nächste Woche in den Schnitt und dann bastel ich da die Reportage zusammen, die dann, ich denke, in den nächsten 2 Wochen ausgestrahlt wird. Ja, cool. Also bis auf den etwas vollen Anfahrtsweg war das ein sehr spannender Termin auf jeden Fall. also ohne Scheiß, ich meine, die Leute, die da in der Bahn sitzen, die müssen doch alle zur Arbeit fahren, oder? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Und was können wir noch machen, Henning? Was sind deine Corona-Gedanken? Wie können wir den Ganzen noch mehr Herr werden? Haben wir überhaupt eine Chance noch? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass das Homeoffice flächendeckend wie im ersten Lockdown ein wichtiger Schlüssel ist. Ich habe so eine Grafik gelesen, ich glaube vom Katapult-Magazin war die, wie der erste Lockdown sich unterscheidet vom zweiten. Und im ersten Lockdown waren also deutlich fast doppelt so viele Arbeitnehmer im Homeoffice. Und das war für mich auch der einschneidendste Feeling-Moment im ersten Lockdown, dass wirklich kein Berufsverkehr mehr da war. Dass man, also ich wohne ja an der Frankfurter Allee in der Nähe und die ist morgens in die Stadt rein Stau und abends aus der Stadt raus Stau. Und es war einfach kein Stau mehr. Da konntest du drüber laufen, ohne zu gucken, weil die Gefahr, dass dich ein Auto trifft, einfach sehr gering war. Und ich finde das, wie leer diese Stadt plötzlich zu Stoßzeiten war, zur Berufs-Rush-Hour, das war für mich eigentlich der einschneidendste Erlebnismoment, dass wir jetzt gerade die Welt runterfahren. Und das hat weniger damit zu tun, dass der Einzelhandel geschlossen ist und die Restaurants nur noch zum Abholen kochen dürfen, sondern diese Sache. Und ich glaube, dass das nimmt enorm viel Bewegung aus der Stadt. Und das ist auch nicht nur, also auf der einen Seite sind weniger Leute unterwegs, die sich anstecken können auf dem Weg zur Arbeit. Auf der anderen Seite empfindet man, glaube ich, aber auch den Lockdown viel mehr. Und ich glaube, das hilft einem auch zu realisieren, dass man gerade vielleicht jede Handlung, die man vorhat, nochmal überdenken sollte, ist die gerade wirklich angesagt oder nicht?
Ja, total. Also es gab eine Studie vom Hans-Böckler-Institut und genau die hat es auch gesagt, ich glaube am Anfang, im ersten Lockdown waren irgendwie 32% der Leute im Homeoffice und jetzt nur 14%, irgendwie so, nagelt mich nicht fest, aber ja, deutlich weniger auf jeden Fall. Und ja, da ist schon die Frage, kann man da noch ein bisschen mehr machen? Und
ja, und ich finde auch, also rein für mich, der erste Lockdown, da konnte ich, glaube ich, für alle Bundesländer, für jeden Landkreis in Deutschland wusste ich zu jedem Zeitpunkt, was ist gerade erlaubt und was nicht. Ich bin da wirklich, ich habe am Ticker gehangen, immer wenn irgendein Bürgermeister gesagt hat, bei uns ist jetzt hier im Ort bis 21 Uhr die und die Regel und danach die und die, hatte ich das drauf. Und mittlerweile, ich weiß nicht mehr, was hier bei mir in Friedrichshain gilt. Also ich ungefähr, aber ob jetzt eine Ausgangssperre ist oder eine was weiß ich, also ich bin viel weniger dahinter, welche Regelungen erlassen werden und welche nicht. Also es war ja auch im ersten Lockdown, galt ja in Berlin, glaube ich, zuerst die Maskenpflicht nur in Supermärkten und oder nur in der U-Bahn. Ich glaube, in der Bahn galt sie, im Supermarkt noch nicht, obwohl in anderen Bundesländern das schon in beidem war und es kam dann ja auch. Also ich bin viel, also es ist eine Lockdown-Müdigkeit, glaube ich, die man hat.
Ja.
Also nimm das ganz anders wahr als im ersten. Und da müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen raus, wieder in die Lockdown-Wachheit.
Das wandelnde Lockdown-Lexikon, Henning Schneider, meine Damen und Herren. Eigentlich war er auf einem guten Weg, diesen Status aufrechtzuerhalten und auch in vielen Talkshows eingeladen zu werden, immer als Experte, um zu wissen, Märkisch-Oderland, Herr Henning, was gilt da gerade? Kreis Schleswig-Flensburg oder Mecklenburger Seenplatte? Du hättest es immer parat gehabt und jetzt ist es einfach versandet in dieser ganzen Suppe aus verschiedenen Regeln, die es da gibt in Deutschland. Ja, ich glaube auch, also ich meine, klar, es ist irgendwie verständlich, dass ein Bundesland, wo die Inzidenz halt sehr viel niedriger ist, sich sagt, wir müssen vielleicht nicht so scharfe Regeln haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum? Man kann ja auch einfach vielleicht mal einen einheitlichen Regelkatalog festlegen, der dann auch klar ist. Und dann weiß es eben auch jeder. Ich meine, unabhängig davon sollte vielleicht auch bei vielen nicht immer die Frage im Vordergrund stehen, was darf ich überhaupt, sondern ich mach's so oder so nicht. So, weil es einfach angebracht ist, jetzt nicht alles auszureizen, was geht. So, ne? Ist ja auch immer die Frage. Also man sollte jetzt auch nicht nachlesen, so, ich darf mich also noch mit einem Haushalt treffen. Ne? Das sind plus 3. Das heißt, okay, mit 6 Leute könnte ich noch treffen. So, das ist ja auch bescheuert. So.
Ja, dass man draußen noch rumläuft und guckt, wen kann man noch reinholen in die Wohnung, weil wir haben noch einen frei.
Oh Gott, ey, ja, und dabei reden wir noch nicht mal darüber, dass die Mutation wahrscheinlich auch schon angekommen ist hier oder ist ja schon angekommen, aber sich vielleicht ja auch schon heimisch und leise verbreitet hat hier. Aber ich war diese Woche auch so ein bisschen Corona-müde irgendwann. Ich habe dann auch ein paar Mal das Heute-Journal geguckt, das mache ich immer in so Phasen, wo ich dann echt so ein Nachrichtenbedürfnis auch habe. Und da ging es dann auch nur darum, auch super negativ natürlich die ganze Zeit, dann irgendwie auch danach immer noch eine Talkshow hinten angeschaltet, Maybrit Illner noch zum Thema, wo Karl Lauterbach dann wieder aufgetreten ist und nochmal was gesagt hat und so, und es ging eigentlich immer nur darum, dass die Mutation kommt, dass es alles noch viel schlimmer wird und es sei denn, wir machen jetzt noch was, aber was wir genau machen können, weiß eigentlich auch keiner, so, also das war super deprimierend und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich habe auch keinen Bock mehr, ich meine, das ist, ja. Lass uns jetzt einfach das, was wir eh schon wissen, was wir machen können, machen. Das, jetzt müssen wir noch auf die Zähne beißen.
Ja.
Und ich meine, wie es halt auch nicht laufen kann und wo es halt auch schief geht aktuell, sieht man ja auch in Ägypten, Handball-WM, wo irgendwie unfassbar viele Fälle auftauchen. Ist das Spiel jetzt abgesagt, der Deutschen? Ich habe gestern noch, letzter Stand war das Spiel gegen die Kapverdischen Inseln. Sind doch die Kapverdischen Inseln, ne? Also abgesagt werden muss, weil es da nochmal 2 neue Corona-Fälle gab, zu den ohnehin schon irgendwie 9 Fällen oder so. Das heißt, sie konnten nicht mal einen richtigen Kader mehr aufs nominieren. Und
Ja, ich glaube, die müssen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, 10 gesunde Spieler haben. Es ist ja, es stehen ja beim Handball, können wir vielleicht im Fußball-Podcast nochmal sagen, es sind ja 6 Feldspieler und ein Torwart. 7 Leute also gleichzeitig auf dem Feld. Und wenn du 10 Spieler hast, dann hast du 3 auf der Bank. Da ist vielleicht einer Torwart von, der jetzt nicht unbedingt ausgewechselt werden muss alle 10 Minuten, was die Puste angeht. Da hast du vielleicht noch 2 Ersatzspieler für die 6 Feldspieler. Das heißt, also das ist ein Wahnsinn, dass sie da fast eine Stunde durchspielen müssen. Also mit 10 Spielern kann man eigentlich kein Turnier bestreiten. Aber ich glaube, das ist das Mindestmaß, was man mitbringen muss, um das Spiel antreten zu dürfen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es schon feststeht, dass es ausfällt. Gemischte Stimmen auch gewesen aus der deutschen Mannschaft. Ich glaube, Gislason, der Nationaltrainer, hat gesagt, er würde es lieber spielen, als spielfrei zu haben. Andere meinten, aus gesundheitlicher Sicht würde ich es lieber nicht spielen. Ach, es war ja ohnehin im Vorfeld, einige Spieler haben ja ihre Teilnahme abgesagt, dann gab es eine große Diskussion, ob man das darf oder ob man da für die Mannschaft stehen muss und wenn das Turnier stattfindet, dann auch da teilnehmen muss. Aber es ist ja ohnehin für die Bundesliga, für die Handball-Bundesliga immer eine Sache, weil da jedes Jahr ein Turnier ist, entweder EM oder WM im Januar, ist quasi immer, entscheidet sich auch die Meisterschaft nicht selten dadurch, wer wie viele gesunde und heile und nicht verletzte Spieler zurückbekommt in den Kader. Das ist eigentlich immer ein Ärgernis. Das findet auch zu oft statt. Und jetzt, wegen Corona, hätte man das nochmal 3-mal ausfallen lassen können. Ach, es ist ein super ärgerliches Thema im Handball.
Ja, und es zeigt ja auch, dass solche Turniere, Stichwort Europameisterschaft, die ja auch in diesem Jahr irgendwann anstehen sollte, Fußball-Europameisterschaft, Olympia wird noch kommen, dass es extrem schwierig ist, wenn so viele Mannschaften auf einen Haufen eben antreten, dann dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu einem flächendeckenden Ausbruch kommt. Ne? Also siehst du jetzt ja hier auch. Ich meine, vielleicht muss man da die Regeln nochmal überdenken oder das Hygienekonzept anpassen dann bei den anderen Turnieren. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist, ehrlich gesagt. Und das sollte einem auch nochmal zu denken geben. Ne? Ich meine, wir werden bis Sommer auch nicht alle geimpft haben, auch nicht die Fußballspieler werden alle plötzlich geimpft. Hoffe ich zumindest mal nicht, dass die irgendwie bevorzugt werden oder so. Das ja. Heißt, wir werden dann da auch weiterhin schauen müssen, dass wir Hygienekonzepte aufbauen. Und wenn man sieht, dass es bei der Handball-WM einfach auch nicht funktioniert. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, das Spiel ist tatsächlich abgesagt worden, wird dann ja 10-0 für Deutschland gewertet. Ja, Ergebnisse, die normalerweise nur Bayern gegen Schalke erreicht, meine Damen und Herren.
Stimmt, zum Saisonauftakt.
Genau, aber alles irgendwie total Wahnsinn. Und die Kap Verde wollen aber noch weiter spielen auch. Jetzt sollen 4 neue Spieler eingeflogen werden, die irgendwie in Lissabon die ganze Zeit gewartet haben, dass sie im Falle, dass es dazu kommen sollte, noch nachnominiert werden können. Jetzt sollen die aus Lissabon nach Kairo fliegen, da dann beim nächsten Spiel, vorausgesetzt sie sind nicht positiv, antreten und die Kap Verde noch irgendwie weiter im Turnier halten. Völlig absurd. Und diese 2 Spieler, die ja nochmal neu positiv getestet wurden, haben ja auch davor gespielt. Gegen Ungarn, glaube ich, oder Uruguay. Alles irgendwie verrückt und ja.
Das ist ein Wahnsinn und es ist auch, wie schon gesagt, es geht nicht drum, was kann unter irgendwelchen Umständen doch irgendwie stattfinden. Wie können wir die Regeln so weit ausdehnen, dass wir das noch untergebracht kriegen, sondern ist es nötig, das stattfinden zu lassen? Und kann man vielleicht das nehmen als eigenen Verzicht, darauf einen Einfluss zu haben und teilzuhaben an der Bekämpfung dieser Viruspandemie. Das sollte man sich eher fragen, als was ist irgendwie möglich. Und diese WM ist jetzt eher als irgendwie möglich da reingepusht worden. Das war ja im Tennis auch so. Es waren dann die US Open und kurz danach die French Open. Und da waren die Tennisspieler ja auch in so einer Bubble und hatten ein eigenes Hotel. Und das hat, glaube ich, in New York ganz gut geklappt. Dass die wirklich abgeriegelt waren und dann gab es da, glaube ich, den einen französischen Spieler, der Corona-positiv getestet wurde vorher, der nicht mitmachen durfte. Dann bei den French Open in Paris hat das ja schon nicht mehr so gut geklappt. Da waren angeblich dann auch andere Gäste im Hotel, wo die Spieler waren. Da hat, glaube ich, Zverev sich noch beschwert drüber, dass das so ist. War dann aber später selbst krank, hat es nicht gesagt und hat gespielt. Also das lief dann schon nicht mehr so gut. Und das ist, glaube ich, bei so einem Einzelsport nochmal was anderes. Da gibt es dann den einzelnen Spieler, den Betreuerstab. Aber so eine Handballmannschaft ist halt nochmal anders, an einer Schwierigkeitsgrad, das abzuschirmen. Und anscheinend ist es in Kairo auch so, dass da im Hotel nicht nur die Sportler sind, sondern auch andere Gäste. Und das ist alles auch dann zu schlecht geplant, um wirklich zu funktionieren. Und es muss halt auch nicht funktionieren, finde ich.
Genau.
Also es muss ja nicht stattfinden.
Genau. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der dann stattfinden soll, dass man sagt, okay, was bringt es uns, wenn wir das jetzt hier auf Gedeih und Verderb durchführen, irgendwie 50 Corona-Fälle hier haben und dazu beitragen, dass sich die Pandemie dadurch auch weiter ausbreitet. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie dann, also jeder, der das hat, hat es ja auch sehr wahrscheinlich weitergetragen und nicht nur im Team, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. So, und das ist halt wirklich dann, einfach die Entscheidung zu sagen, wir machen es nicht. Ich meine, die EM ist letztes Jahr auch ausgefallen. So, also die Fußball-EM wurde verschoben. Ja. Warum kann man eine Handball-WM nicht verschieben? So, Fragezeichen.
Ja.
Ist alles ein bisschen merkwürdig. Auch beim Biathlon-Weltcup, sogar in Oberhof in Thüringen, gab es jetzt auch mehrere Fälle, weil auch da relativ viele Leute natürlich auf einem Haufen hängen. Und das zeigt ja auch, du kannst noch so streng es wahrscheinlich planen. Es klappt anscheinend ja eben nicht. So, und die Bundesliga hat es, glaube ich, auch bisher relativ viel Glück gehabt. So. Also da gibt es ja auch immer wieder Fälle. Ist ja nicht so, dass da keine Fälle gibt, ne? Aber die könnten halt relativ schnell isoliert werden, weil da wirklich, glaube ich, noch enger getestet wird und noch penibler darauf geachtet wird offenbar und es noch kleiner gehalten wird, wer da überhaupt rein darf und so. Aber selbst da gibt es ja Fälle. Mhm. Also,
ja.
Na gut. Wir schauen mal, wie das da weitergeht mit der Handball-WM. Kann ja auch sein, dass sie es dann irgendwann abbrechen, das Turnier, weil einfach keine Spieler mehr da sind, weil alle nach Hause müssen.
Ja.
Kann ja wirklich sein.
Ja, und nach Hause ist dann ja auch in die Vereine und dann kommen die ganzen Nationalspieler zurück und dann verteilt sie das über Europa.
Das ist das nächste Ding. Ich meine, was glaube ich da, das war als letztes noch wirklich nicht gemacht wurde, ist, dass die Spieler rechtzeitig isoliert wurden und 2 Wochen schon mal in Quarantäne gegangen sind und dann sozusagen regelmäßig getestet wurden, um auszuschließen, dass die überhaupt krank anreisen. So. Und dann wurde es vor Ort wahrscheinlich vermisst, in den Hotel eine klare Bubble zu schaffen. Es gab ja auch bei der NBA, die NBA-Finals wurden ja dann auch nochmal unter einem besonderen Konzept ausgetragen, aber da gab es halt ein krass strenges Konzept. Es wurde irgendwie in Disneyland dann gespielt und Wochen vorher schon irgendwie, dass die Spieler in Einzelquarantäne gegangen sind, dann das Team erst in Quarantäne nochmal zusammen und so weiter und so fort, so mehrere Stufen.
Ja.
Und das wurde ja zum Beispiel bei der Handball-WM einfach gar nicht gemacht, so. Naja, gut. Ja.
Passenderweise trinke ich hier aus einem
Hampus-Wanne-Becher
von der SG Flensburg.
Ich würde gerade sagen, wer ihn nicht kennt, Hampus Wanne, ein legendärer Spieler der SG Flensburg, der sie damals ja auch zum Champions-League-Sieg, glaube ich, mit dem 7-Meter da befördert hat. Oder er hat auf jeden Fall irgendeinen wichtigen 7-Meter mal gemacht.
Ja.
Daran erinnere ich mich noch.
Ja, ich glaube im Halbfinale gegen Barcelona.
Ja, das kann gut sein.
Ich glaube Karabatic, ganz lange bei Kiel gespielt, natürlich Flensburger direkter Konkurrent, und hat dann, glaube ich, verworfen und dann hat Hampus Wanne den letzten reingeworfen. Wahnsinnsmentalität.
Auch eins der geilsten Handball-Matches. Also wer Bock auf Handball hat, das Spiel kann man bei YouTube auch sich angucken, weil dass die SG überhaupt in die Verlängerung gekommen ist, lag an einem Wahnsinnstor von Holger Glandorf, der da irgendwie aus der eigenen Hälfte quasi rübergetrippelt ist und das Ding noch reingesammelt hat, oder? Das war doch das Spiel, wo er irgendwie in allerletzter Sekunde noch ausgeglichen hat und dann sind sie erst die Verlängerung gekommen.
Ja, ich meine auch, ja.
Ja.
Wahnsinn damals, 2014.
Ja. Wahnsinn, wirklich. Und damit herzlich willkommen zu 6-0, euer Handball-Podcast. Nein, hier ist natürlich Doppelspitze der Fußball-Podcast und deswegen schwenken wir mal wieder zurück thematisch in die Fußball-Bundesliga. Ja. Gucken uns an.
Wir hatten eine kleine Handballpandemie hier im Podcast, aber die ist jetzt überwunden. Und jetzt geht es wieder um Fußball. Der 16. Spieltag steht immer noch an.
Richtig. Und da haben die Verfolger der Bayern, wir haben schon Stuttgart-Gladbach angesprochen. Gut, das sind jetzt nicht die direktesten Verfolger, aber Borussia Dortmund zum Beispiel ist ein direkter Verfolger. Leipzig ist ein direkter Verfolger. Und die haben beide Punkte liegen lassen.
Ja, die Hertha auch.
Ja, zu der kommen wir gleich
noch. Ja, also Bayern kann morgen die Herbstmeisterschaft klar machen. Also wenn man es Herbstmeisterschaft nennen möchte. Also kann morgen klar machen, dass sie nach 17 Spieltagen auf Platz 1 der Tabelle stehen. Was auch immer das in dieser seltsamen Saison heißt.
Kann morgen klar machen oder nämlich, kann heute das klar machen? Also bist du gedanklich noch
im... Das kommt doch an, wann wir das aufnehmen.
Henning begibt sich in also der Aufnahme natürlich sozusagen rückwärts in den Samstag hinein. ja, genau. Ja, heute können Sie es schon machen. Ja, vollkommen richtig.
Heute. Genau, gestern wurden die Punkte liegen gelassen und heute kann Bayern das ausnutzen. Es ist ja ohnehin schon so, dass in letzter Zeit, wenn die Bayern mal Punkte liegen gelassen haben, die Verfolger gesagt haben, dann müssen wir ja auch nicht, wenn die nicht. Und dann auch nicht gewonnen haben. Und jetzt haben die Verfolger schon mal vorgelegt, sowohl Leipzig als auch Dortmund gewinnen nicht. Und bei Dortmund war es ja nun wirklich sehr, sehr spannend. Also was ist spannend? Es war, die haben es wirklich weggeschenkt, muss man sagen.
Ja. Und verschießen sogar noch einen Elfmeter an Person von Marco Reus, der irgendwie auch nicht mehr so richtig in die Spur zurückfindet, nachdem er ja echt lange verletzt war, jetzt die Saison wieder so ein bisschen reinkommt und auch häufiger spielt, aber nicht unbedingt der Leistungsträger ist. Und bei Dortmund, ja, gut, ist nach wie vor natürlich irgendwie auch eine Gewöhnung an den neuen Trainer Terzic, der auch jetzt peu à peu das aufbauen muss da. Aber gegen Mainz sollte man dann eigentlich schon gewinnen. Ja, ich meine, schönes Tor von Öztunali, also geiles Ding da in den Winkel reingeballert, aber
ja,
aus Dortmunder Sicht sollte man dann eigentlich gegen Mainz dann schon mal den Dreier mitnehmen. Das gilt ja für Leipzig, in Wolfsburg vielleicht eher nicht. Das ist ja schon ein Duell, wo gerade Wolfsburg auch einfach gut drauf ist aktuell, wo es schwierig ist, Weghorst, der dann wieder netzt. Also da kann man es dann noch verstehen, dass das eher 2-2 ausgeht. Aber ja gut, aber ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten Wochen, dass man einfach nicht mehr klar sagen kann, weil es eben ein super enger Terminkalender ist und super viel Belastung ist, dass die Spitzenteams zum Beispiel ja auch jedes Spiel gewinnen. Ne? Ist ja einfach nicht mehr so. Siehst du ja selbst bei den Bayern so.
Auf jeden Fall. Also Dortmund eher im Pech, dass sie es nicht gewonnen haben. Leipzig ein bisschen im Glück, das 2-2. Also die haben ja 1-0 geführt, dann hat Wolfsburg das gedreht. Und dann dieses 2-2 war ja von Willi Orban. Auch eher glücklich, dass da die gesamte Verteidigung da über den Ball tritt und dann der doch noch reinduselt da. Aber Wolfsburg natürlich auch der deutlich stärkere Gegner als jetzt Mainz. Und so einen Elfmeter da am Ende zu verschießen, ich meine, Reus verliert ja sogar den Keeper und setzt ihn dann halt neben das Tor. Das ist halt, also aufs Tor musst du ihn halt schon bringen. Ja. Ganz merkwürdig, dass den Verfolgern in der Bundesliga in den letzten Jahren doch sehr häufig die Puste ausgeht, wenn es darum geht, dann doch den einen Schritt zu machen und an den Bayern vorbeizuziehen. Aber ja, es ist eine enge Taktung, es sind viele Spiele und jeder verliert gefühlt gegen jeden. Auch Hoffenheim, die haben jetzt 0-0 gespielt gegen Bielefeld. Wir haben den nicht gegebenen Elfer für Bielefeld schon angesprochen, es hätte also auch 0-1 ausgehen können. Und Hoffenheim hat jetzt aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg. Die haben einen Sieg, einen Unentschieden, dreimal verloren. Unter anderem letzte Wochenende gegen Schalke 4-0. Auch ein Team, das eigentlich oben mitspielen kann und auch den Anspruch hat an sich selbst. Und dann gewinnen die jetzt nicht gegen Bielefeld, verlieren deutlich gegen Schalke und haben nur einmal gegen Gladbach gewonnen vor 3 Spieltagen.
Ja, da ist der neue Trainer Sebastian Hoeneß auch ziemlich unter Druck. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch allzu lange, wenn es so weitergeht, ne, im Amt bleibt, weil er hat einen schlechteren Punkteschnitt als seine Vorgänger. Schröder. und man erkennt jetzt keine großartige Verbesserung, also unabhängig vom Punktestand. Und vom Kader her sollte es eher dafür reichen, dass man um die Plätze, naja, 7 bis 10 mitspielt. Gut, aber Stichwort Kader, da sind wir dann vielleicht mal bei der Hertha. Ich glaube, der Kader sagt auch irgendwie nicht mehr so wirklich einfach per se was aus, wo ein Team landet oder wo ein Team spielt. Hat es vielleicht noch nie so wirklich, aber diese Saison ist es auch nochmal bei Hertha sehr, sehr offensichtlich, dass ein guter Kader mit durchaus auch Nachholbedarf, würde ich schon sagen, an der einen oder anderen Stelle, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, aber dass ein guter Kader eben nicht ein Garant dafür ist, dass man dann auch da spielt, wo man ihn eigentlich einordnen würde. Denn Hertha gestern wieder enttäuschend, nur 0-0 in Köln, die ja nun mal zu Hause gerade gar nichts holen. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt ja auch vor dem Bielefeld-Spiel, was sie ja auch schon verloren haben, gesagt, ja, sollte man gewinnen. Vor Köln gesagt, ja, sollten sie eigentlich auch gewinnen. War vielleicht auch ein bisschen arrogant, vielleicht diese typische Berliner Arroganz, kann sein, aber man denkt es ja irgendwie auch, weil es dann ja auch wieder so ein paar Lichtblicke gab zwischendurch mit dem Sieg gegen Schalke zum Beispiel. Und ja, es ist eine super merkwürdige Saison aktuell von Hertha. Und wir haben es angesprochen, was den Hertha-Fans jetzt richtig Sorgen machen sollte, ist ein Fakt. Und zwar einfach mal das Programm, was jetzt noch ansteht. Jetzt kommt Hoffenheim und Bremen. Okay, die würde ich jetzt auch wieder sagen. Könnte man packen. Ne? So. Aber danach gibt es einfach mal 5 Teams, die deutlich über der Hertha stehen und die auch spielerisch aktuell einen viel, viel besseren Eindruck machen. Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg. So, und wenn es, ich sag mal, gut läuft, holst du da vielleicht mal einen Sieg und einen Unentschieden oder so. Kann ja sein, aber schwierig. Also deswegen war ja auch die Ansage eigentlich bis jetzt in den nächsten Spielen zu punkten. Aber wenn es jetzt so weiterläuft, kann es dann wieder gefährlich werden, wenn du in diesen Fünfer-Spielen eben oder diesem Fünfer-Spiel, was dann ansteht, also die 5 Spiele dann anstehen, dann halt keine Punkte holst, ne? Oder wenig.
Ja, zumal ich habe gerade mal auf die Hinrunde geguckt. Das ist jetzt ja dann schon Rückrunde. Da hat Hertha dann auch nur gegen Wolfsburg einen Punkt geholt aus diesen Spielen. Die haben gegen Frankfurt verloren, gegen die Bayern ja super knapp. Das war das Spiel, wo Ngankam sein Bundesliga-Debüt-Tor geschossen hat zum zwischenzeitlichen 3:3 gegen die Bayern. Das ist eigentlich eine märchenhafte Story gewesen wäre, die dann Robert Lewandowski kein Gespür dafür hatte, für diese Story. Und mit dem Elfmeter dann in der 1090. Minute da das 4:3 gemacht hat. Gegen Stuttgart verloren, wo man damals noch schockiert war und dachte, das kann nicht sein, gegen den Aufsteiger keine Punkte. Wo man noch nicht wusste, wozu Stuttgart sich aufschwingen würde in der Saison. Und gegen Leipzig auch verloren, 2:1. Und dann ein 1:1 zu Hause gegen Wolfsburg war in dieser 5er-Spieleserie waren das die ersten Punkte, nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen Bremen damals. Und das wäre, wenn Hertha das jetzt wiederholen sollte, also aus diesen 5 Spielen vielleicht einen Punkt holt, dann steht man ganz im Keller. Je nachdem, was Schalke, Köln, Mainz, Bielefeld so abreißen in der Zwischenzeit. Aber dass man sich zum Beispiel gegen Köln jetzt da keine Punkte, also einen Punkt geholt hat, aber keine 3 Punkte, die Köln nicht auf Abstand gehalten hat, auch davor schon Bielefeld nicht auf Abstand gehalten hat, das sind gefährliche Anzeichen, dass es eher in Richtung Abstiegskampf geht.
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, wenn man jetzt diese Spiele gewinnen würde, dann guckt man wieder ein bisschen nach oben oder ist zumindest safe, hat so ein kleines Polster aufgebaut, so ein kleines Winterpolster, ne, wie es ja die fleißigen Eichhörnchen auch machen, aber so wirst du halt eher zu ja einer Amsel, die ganze Zeit noch weitersuchen muss nach Futter und hast du darauf Bock, weiß ich nicht, also Hoffenheim und Bremen, da müssen jetzt einfach muss mindestens ein Dreier her, anders geht's nicht und es ist jetzt ja auch nicht so, dass super viele Spieler verletzt werden oder wären. Ich meine, klar, Córdoba war angeschlagen, ist jetzt erstmal wieder zurück. Dann Cunha war angeschlagen, okay. Aber das kann es ja nicht sein, dass man dann irgendwie, weil solche Spieler ausfallen, plötzlich gar nicht mehr performt. So, das meine ich halt mit Kaderzusammenstellung auch. Es ist ein guter Kader, aber er hat halt auch Lücken. Ja. Und bis Ende Januar können diese Lücken noch aufgefüllt werden. Ich weiß nicht, ob Prezi da noch was machen möchte. Ob er noch was machen kann auch. Ich glaube, der Markt ist auch schwierig. Wobei, Frankfurt holt ja wahrscheinlich auch Jovic zurück. Schalke holt Kolasinac und auch Huntelaar, by the way, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wen könnten wir da noch zurückholen, Henning? Außer, also Ibisevic jetzt vielleicht nicht, aber ein Pantelic vielleicht. Der hat uns doch immer gut getan. Oder ein Voronin. Vielleicht sind das...
Pante muss zurück.
Ja.
Vielleicht legen die Spieler mit der zusammen. War das nicht Patrick Ebert damals, der auch meinte, er würde einen Teil von seinem Gehalt zahlen, wenn Pantelic zurückkommt?
Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich hätte ja auch Bock auf solche Leute wie Goiko Katscha oder so. Das sind aber alles so Helden der vergangenen Tage, die teilweise auch gar nicht mehr spielen. Goiko Katscha spielt teilweise gar nicht mehr. Aber ja, also ich glaube, er wird noch was machen auf dem Transfermarkt. Er muss noch was machen.
Ja.
Und wenn, dann wird er, glaube ich, das Mittelfeld stärken. Nochmal kreativ, entweder über die Außen oder auf der Achter nochmal was machen. Wobei Guendouzi und Darida ja gut funktionieren.
Ja. Und es gibt dann die guten Spiele, da funktioniert alles. Da macht Guendouzi die Bude dann aus 17 Metern. Da läuft es. Und dann fragt man sich, warum nicht immer so? Und das ist ja immer das Problem von Teams wie der Hertha mit einer fehlenden Konstanz, dass es nicht darum geht, jetzt da noch Qualität reinzubringen, sondern dafür zu sorgen, dass die Qualität, die da ist, jede Woche da ist und nicht jede vierte oder dritte und dazwischen dann mal so Totalausfälle sind. Sondern die letzten fünf Spiele, da hat Hertha nur gegen Schalke gewonnen, dann unentschieden gegen Mainz und Köln und verloren gegen Bielefeld und Freiburg. Und das ist einfach, da war nur einmal in fünf Spielen die Leistung so da, dass man das gewinnen konnte. Und das war dann gegen Schalke, die ja noch im Abwärtsstrudel waren.
Ich wollte auch sagen, also der Sieg gegen Schalke ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel wert, leider. Das muss man auch mal realistisch sehen. Auch wenn sie jetzt gegen Hoffenheim, die aber eben auch gerade schlecht sind, dann 4-0 gewonnen haben. Aber Schalke ist, glaube ich, gerade nicht so der Maßstab, sondern das sind halt solche Teams wie Bielefeld zum Beispiel, wie Köln, die musst du halt schlagen. Ja. So, und
Mainz, ja.
Wenn du das nicht machst, dann wird's halt düster so. Und ich glaube, das haben wir ja auch schon oft gesagt, es ist nach wie vor das Problem, dass da kein Team konstant auf dem Platz steht, das auch gewinnen möchte und diesen unbedingten Siegeswillen hat und auch so zusammen geschweißt ist und sich zusammenrauft, das auch unbedingt zu wollen. So, das Gefühl habe ich nach wie vor eben nicht. Ja, gut.
Ja, ist ja insgesamt auch ein Spieltag mit sehr vielen Unentschieden. Es haben ja nur Union und Bremen gewonnen. Der Rest bisher unentschieden gespielt. Heute kommen noch zwei Spiele. Aber es sind 5 von 7 Spielen unentschieden geendet. Ist vielleicht auch dem harten Terminkalender und der harten Taktung zuzuschreiben, dass die Teams die Führung nicht über die Zeit bringen vielleicht. Also weiß, bei Gladbach extremes Pech mit dem Elfmeter, bei Dortmund extremes Pech mit dem Elfmeter, dass sie nicht reingemacht haben. Aber ja, wahnsinnig viele Unentschieden.
Ist vielleicht auch so dieser, weil jetzt ja die Hinrunde jetzt erst aufhört und normalerweise hört die ja kurz vor Weihnachten auf. Vielleicht ist es bei den Spielern so drin, dass sie noch in dieser Weihnachtsstimmung sind, dass man so viel auch teilt. Ne? Auch mal so ein, wie der Mantel, der geteilt wird von dem heiligen St. Martin, danke. So, also, ne, vielleicht ist das eher noch drin in den Köpfen vom, weil der Biorhythmus noch so eingestellt ist, ja. Der innere Kalender ist noch so und völlig außer Takt jetzt geraten und deswegen sind die alle so in unentschieden Stimmung. Man weiß es nicht.
Eine schöne Idee, dass das so eine St. Martineske Punkteteilung jetzt stattgefunden hat.
Ja, wo die Punkte nicht geteilt wurden, das war gestern überraschenderweise im Bremer Weserstadion. Ja. Meine Güte, hallo, was geht denn da ab? Bremen gewinnt plötzlich mal wieder 2-0 gegen Augsburg. Ja. Und es gibt, Henning, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt einen Trick, den die Bremer angewandt haben. Und deswegen gewinnen sie nämlich auch plötzlich diese Heimspiele. Und
spielen sie im Auswärtstrikot? Was ist der Trick?
So ähnlich. Du bist auf der richtigen Fährte. Nein, aber wirklich, Florian Kohfeldt hat vor dem Spiel gesagt, dass sie einige Abläufe vor diesem Heimspiel nochmal geändert haben, weil sie haben ja super lange kein Heimspiel gewonnen.
Ja.
Was sie gemacht haben, ist, sie haben das Licht in der Kabine verändert. Sie haben da ein neues Licht installiert. Frag mich nicht, ob das jetzt heller oder dunkler geworden ist, das hat er nichts gesagt. Aber sie haben auf jeden Fall die Beleuchtung in der Kabine verändert, um so eine Art Auswärtsstimmung vielleicht zu generieren. Vielleicht ist es in den Auswärtskabinen immer sehr düster, damit man so eingeschläfert wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie die Beleuchtung in den Katakomben des Bremer Weserstadions geändert. Und das scheint ja offenbar Wirkung gezeigt zu haben. Gewinnen hier 2-0.
Ja, sehr schön. Kann natürlich sein, dass in Auswärtskabinen immer nur so eine schlechte Funzel irgendwo in der Ecke hängt und man kaum irgendwie die Schuhe zuordnen kann und darauf hofft, dass das irgendwie eine Auswirkung hat auf den Gegner und dass sie jetzt einfach zu gut ausgeleuchtet waren in ihrer Heimkabine.
Ja.
Aber das ist immens. Ich muss ja immer wieder an die Saison denken, wo Dortmund in der Champions League so abgeräumt hat und in der Bundesliga auf dem Abstiegsplatz stand und die dann irgendwann angefangen haben, das Champions League-Trikot in der Bundesliga zu tragen, es aber auch nicht funktioniert hat. Also so mentale Tricks sind doch immer wieder faszinierend, was die Leute sich einfallen lassen, die Spieler und die Verantwortlichen, um noch irgendwie sowas umdrehen zu können, wenn es nicht läuft. Und ist ja Wahnsinn, wenn das geklappt hat, dann kann man einen Business Case draus machen, würde ich sagen.
Kann man wirklich machen. Stichwort Beleuchtung. Angeblich ist es ja auch so, dass zum Beispiel Erling Haaland eine extra Brille trägt zu Hause, die das Blaulicht rausfiltert. Und deswegen wohl so fit ist. Das ist sein Geheimnis. Also vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Vielleicht hat der Haaland die Bremer jetzt beraten bei der Beleuchtung für die Kabine, sodass die jetzt noch mehr Power haben. Und ich fand das Bild so schön, was du meinst mit der Auswärtskabine, die sonst so eine Funzel hat. Vielleicht ist das so eine wirklich in so ganz vielen Stadien, sind alle Auswärtskabinen immer so, dass so auch so ein Flickern, flackerndes Licht immer, so eine einzelne, so eine Kellerleuchte, wo dann auch so ein Spinnenweben noch drüber ist. Und es riecht auch mal so nach alten Abfluss. Und so drei Türen weiter ist dann so die Kabine des Heimteams, so alles super edel, ganz modern, schicke Holzbänke, schöne Lounge-Musik, so ein Duftstäbchen noch in der Ecke und frisches Wasser überall, so Obst, Gemüse, ja.
Ich denke auch. Es ist wie in so einer alten Schul-Turnhallen-Umkleide in der Gästekabine, wo man sich kaum traut, sich hinzusetzen und ein Handtuch draufzulegen. Und auch so die Neon-Leuchtstoffröhren, die sind so ganz flackernd und die machen auch so ein Surren. Es macht so ein komisches Geräusch die ganze Zeit, dass du denkst, höre nur ich das, hören die anderen das auch? Ist das ein Tinnitus oder der Stress?
Ja, genau. Und die haben auch wirklich diese Turnhallenluft abgefüllt und leiten die sozusagen dann in so kleinen Dosen. Die haben da sozusagen auch so einen Raumduft aufgebaut, aber das ist halt der Raumduft Turnhalle. Und der müffelt dann das ganze Ding voll.
Man fragt sich ja, was machen die Hallenwerte, wenn kein Schulsport stattfindet wegen Corona, wenn die Schulen zu sind oder alles andere außer Sport stattfinden kann. Genau das. Die haben da sich selbstständig gemacht, Teilselbstständigkeit nebenberuflich und füllen mit großen Maschinen diese Luft ab und verkaufen die. Das ist, also um die muss man sich keine Sorgen machen, glaube ich.
Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, diesen Geruch kennt wirklich jeder. Das ist so einer der Gerüche, die wirklich jeder kennt. Das ist wirklich dieser Turnhallengeruch, dieses leicht müffelige, nach so alten Gummiturnmatten auch riechende und Käsemauken und Schweiß und ja. Ach ja, sehr schön. Naja, gut. Ja, vielleicht ist es so. Wo wir schon beim Thema eklig und Ekel sind, da muss man leider auch das Spiel am Freitagabend mit einsortieren, auch wenn die Vorwürfe noch nicht ganz geklärt sind. Aber beim Spiel Union gegen Leverkusen, das 1:0 mit einem 1:0-Sieg von Union endete, gab es sehr offenbar einen sehr harten Vorfall, und zwar ein Rassismus-Eklat, wenn man so möchte, in Richtung Amiri, der von einem Unionsspieler, Florian Hübner, beleidigt wurde, so zumindest die Aussage der Leverkusener, mit den Worten Scheiß Afghane, woraufhin Amiri, was man verstehen kann, ziemlich ausgeflippt ist auf dem Spielfeld, auch in der Kabine danach saß und gar nicht mehr sich beruhigen konnte. Das hat dann Tah, auch Leverkusener, nach dem Abpfiff am DAZN-Mikro zum ersten Mal so wirklich dann auch gesagt, worum es ging bei diesem Handgemenge, was man schon gesehen hat auf dem Spielfeld nach dem Abpfiff. Entschuldigungen von Urs Fischer, von anderen Union-Offiziellen, wenn das so stattgefunden haben sollte, dann entschuldigt man sich dafür. Jetzt irgendwie mit ein, zwei Tagen Abstand oder einen Tag Abstand gestern gab es dann irgendwie die Aussage von Union, dass dieser Vorwurf wohl doch nicht oder diese Aussage wohl doch nicht so gefallen sein soll. Ja, gut, also ich glaube, Amiri hat sich das jetzt nicht ausgedacht. Und dazu kommt, das hat die ARD gestern noch gezeigt in ihrer Zusammenfassung, dass es auf dem Spielfeld auch eine Aussage gab von einem Union-Spieler nach einem Foul, wo ein Leverkusener zu Boden gegangen ist. Komm, steh auf, wir sind hier in Deutschland. Und ja, da fragt man sich dann schon, sowas sagst du ja auch nicht einfach so, wenn du nicht irgendwie in eine Richtung gehen möchtest mit deiner Aussage, mit deinen Gedanken gut, die klar in solche rassistische, rechtsgerichtete Denke geht, ne? Also, ja. Deswegen leider ein dunkler Schatten über diesem Spiel.
Ja. Und das ist nicht nur der Sieg von Union. Ja, also es ist natürlich alles noch nicht ganz einwandfrei geklärt, was da jetzt wer zu wem genau gesagt hat, aber es sind Dinge, die immer wieder über den Fußball kreisen, die häufig mit dem FC Schalke in Verbindung standen, in Jugendspielen gegen Mokoko und aber auch im DFB-Pokal damals gegen Torunariga von der Hertha. Und die immer wieder vorkommen, und man weiß ja, dass die Fanszene insgesamt auch rechtsgesinnte Menschen beinhaltet. Es ist bisher seltener auf dem Spielfeld gewesen, habe ich das Gefühl. Das sind ja auch alles Kollegen, die kennen sich alle lange und dass da vorkommt und zugerufen wird, es ist ja eher, dass da irgendwie, weiß nicht, Bananenschalen aus den Rängen fliegen oder irgendwelche Affenlaute gemacht werden oder irgendwelche Banner aufgehängt. Das kam oft vor. Ich habe das Gefühl, dass es seltener auf dem Platz stattgefunden hat. Das ist, finde ich, eine neue Qualität des Ganzen.
Ja. Wobei man sagen muss, also Banner und Bananenschalen sind ja zum Glück auch jetzt ein Relikt der wirklich, weiß ich nicht, der 90er oder so oder der Nullerjahre. Also ein rassistisches Plakat, keine Ahnung, eher, dass man mal bei Chemnitz ein Plakat gesehen hat, das sympathisiert mit einem Nazi-Fan oder so. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ne? Auch die, also, dass jetzt eher von den Rängen immer gekommen ist. Wobei, auch im Amateurbereich gibt es immer wieder Spiele, auch Vorwürfe gab es auch mal von der U23 von Hertha, die das Spielfeld verlassen hat, weil der Gegner, ich weiß gar nicht mehr, welcher Club das genau war, auf jeden Fall auch ein Regionalligist, einen Spieler von Hertha rassistisch beleidigt haben soll. So, also, ne? Und es ist dann immer dieses Ding, so dass man sagt, ja, ist noch nicht richtig geklärt und soll wohl gefallen sein. Aber Fakt ist ja auch, Amiri wird sich das nicht einbilden. So, also warum sollte er sich das ausdenken? Und
er war auch wirklich auf 180. Ja. Also ich habe es ohne Ton gesehen, die zweite Halbzeit. Und habe dann nur gesehen, dass es diese Rudelbildung gab, dass Amiri auf irgendwen losgegangen ist und dachte, konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass der jetzt. Es war natürlich eine ärgerliche Niederlage. Man hat sich da als Leverkusen mehr vorgenommen in Köpenick. Aber ich dachte, das kann nicht sein, dass der jetzt, weil er Einzel verloren hat, unglücklich, dass er da jetzt auf die Leute losgeht. Hab's dann aber erst später mitbekommen, worum es da ging. Und der war wirklich auf 180. Und ich meine, wenn du jetzt eine fiese Intrige schmiedest und sagst, der hat das gesagt, obwohl er es nicht gesagt hat, dann es ist, glaube ich, schwer, das so schauspielerisch vor Ort hinzukriegen. Dann machst du es eher im Nachhinein. Deswegen halte ich das auch für plausibel. Muss man gucken, dass das nicht unter den Tisch fällt, dass das aufgearbeitet wird, dass da auch nochmal geguckt wird, warum hat da jetzt wer was gesagt? Ist das im Affekt passiert? Und es ist eine Sache, die nicht passieren darf, auch wenn man jetzt vielleicht in so einem hitzigen, sich gegenseitig hochschaukelnden Wortgefecht sollte sowas nicht fallen. Da sagst du lieber eine andere Beleidigung, als jetzt auf sowas zu gehen.
Total. Und zumal, ehrlich, also dass wir das jetzt noch erwähnen müssen, ist eigentlich auch schon traurig genug, aber Amiri ist auch deutscher Nationalspieler und seine Eltern sind aus Afghanistan geflüchtet. So, also das hat mehrere Dimensionen, die dann auch noch so damit reinspielen. Und ich bin gerade mal den Union-Kader durchgegangen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt, also wenn das immer so Spieler sagen über Gegner, die sozusagen auf ihrer Herkunft begrenzen, dann frage ich mich immer, ob denen eigentlich auch klar ist, dass in ihrem eigenen Team Spieler aus verschiedenen Ländern zusammenspielen. So, also da gibt es eben auch aus Nigeria, aus Dänemark, aus Finnland, ja, also so, also es gibt halt auch aus Japan, also ne, ist jetzt ja, und selbst wenn es nicht so wäre, aber trotzdem, also das spielt ja auch noch damit rein. Also,
meine Beleidigung in alle Richtungen auch, also man beleidigt seine Mitspieler genauso wie den Gegner da in dem Moment und wenn man jemanden beleidigen möchte, sollte man versuchen, immer nur den zu beleidigen und nicht gleich eine ganze Bevölkerungsgruppe.
Ja. Gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sozusagen schadet jetzt da der Hübner rauskommt, weil irgendwas muss ja passieren. Ist natürlich aber auch immer schwer dann in der Beweisführung, weil du dich auf Aussagen natürlich da verlassen musst. Und wenn er das abstreitet, ich meine, er hat sich entschuldigt, es gab wohl auch eine Entschuldigung nach dem Abpfiff, wo er dann in die Kabine gegangen ist und sich dafür entschuldigt hat. Das heißt, es muss ja dann auch offenbar stattgefunden haben. Deswegen war ich so überrascht, dass Union gestern plötzlich gesagt hat, nee, war alles ganz anders oder nicht so, wie es dargestellt wurde. Schwierig.
Ja.
Ja. Gut, wir werden es nächste Woche sehen und dann nochmal vielleicht einen Nachklapp dazu haben. Ansonsten würde ich sagen, füllen wir mal kurz den Wassertank auf, machen ein kurzes Päuschen.
Ja.
Machen uns vielleicht eine kleine Schnitte hier, ein kleines belegtes Brot, ein Käsebrot.
Ja, ich mache ein paar Nüsschen gibt's hier bei mir.
Und dann geht's in die zweite Hälfte mit dem Pokal aus der Bayern. Da haben wir noch auf dem Zettel, das werden wir natürlich auch besprechen. Und der Blick voraus. Auf die nächste Woche steht ja wieder eine English Week is coming.
Ja.
Ja. Deswegen gibt es bei mir nächste Woche natürlich auch Fish and Chips, das ist klar.
Ja, ja. Los Wochos.
Ja, weißt du, das kann ich nach der Pause auch nochmal erzählen. Ich habe ein weiteres Küchenexperiment gestartet mit einer Premiere, die heute Abend stattfinden wird. Meine Damen und Herren, welche das ist, das hören Sie nach der Pause hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bleiben Sie dran. Bis.
Oder muss man jetzt
dran? Ja, bleiben Sie dran. Bis gleich.
Bis gleich.
Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon drin, hat Hansi Flick schon ein bisschen was gesagt?
Was denken Sie? ja, Sie lachen jetzt hier.
Nee, ich lache nicht.
Natürlich haben Sie gelacht.
Dass der FC Bayern so früh ausgeschieden ist, seit 2000. Gab es irgendwelche Erklärungsversuche schon?
Nee, da gab es noch gar nichts. Aber die Stimmung ist natürlich dementsprechend, wir sind natürlich bedient. Können Sie sich ja vorstellen.
Ja, hat sie gelacht, hat sie nicht gelacht. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Folge 57, der zweite Teil. Ja, Leon, das ist...
Natürlich hat sie gelacht. Das habe ich doch gehört. Klar hat
sie
gelacht.
Ja, aber sie hat sich so gemeint, das Lachen. Also sie hat schon auch... Man versteht, was sie meint, wenn sie sagt, nee, ich lache nicht, im Sinne von Auslachen. Ja, aber
was denken Sie, wie die Stimmung ist? Was glauben Sie denn?
Das sind aber auch diese undankbaren Interviews, wo man einfach... Die jeder führen könnte. Also man braucht da jetzt nicht quasi Hellseher zu sein und zu sehen, wie die Stimmung des FC Bayern München in der Kabine ist, nachdem man da in Kiel aus dem Pokal rausgeflogen ist. Denn genau das ist passiert am Mittwoch. Vergangener Woche oder dieser Woche. Es ist ja immer noch diese Woche, ne? Das Wochenende gehört zur Woche im weitesten Sinne.
Ja, du hast ein Zeitproblem, Henning. Du befindest dich immer, manchmal fühlst du dich zu sehr in der Vergangenheit, manchmal auch schon zu sehr in der Zukunft. Du musst dich noch ein bisschen zurechtrütteln.
Ja, das ist ein bisschen schwierig.
Es ist Sonntag übrigens zu deiner Information. Es ist Sonntag, der 17. Ja, Januar.
Heute Abend läuft Tatort und alles wird gut. Ja, für die Bayern wird nicht alles gut, denn das Triple werden sie nicht verteidigen. Das kann man zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon sagen. So früh sind sie anscheinend seit dem Jahr 2000 nicht mehr aus dem Pokal ausgeschieden. Zweite Runden aus. Damit die Hertha, also nur eine Runde weiter als die Hertha geschafft. Meistens sind es ja ein paar mehr Runden. Es wurde gelacht, aber es sollte nicht auslachend gemeint sein, glaube ich. So wurde es später eingeordnet von der Kollegin. Und das kann man ja auch. Ja. Es sollte, glaube ich, die Stimmung auflockern, das hat nicht ganz funktioniert.
Naja, ich glaube, sie war auch selber so ein bisschen euphorisiert, weil Norddeutscher Rundfunk, man sympathisiert natürlich eher wahrscheinlich mit Holstein Kiel, kann man ja auch irgendwie verstehen, oder auch mit dem Underdog generell, und ist natürlich jetzt an so einem Abend dabei, wo der große FC Bayern mal super früh im Pokal ausscheidet, und da hat sie sich vielleicht auch ein bisschen tragen lassen von der Euphorie, die da rundherum, man hat es ja auch schon gehört, Hubkonzert, Autokorso in Kiel, hat sie sich vielleicht ein bisschen anstecken lassen, völlig normal, würde ich auch machen. Thomas Müller benimmt sich ein bisschen als beleidigte Leberwurst in dem Fall und schmollt da so ein bisschen und ist stinkig. Kann man verstehen auch, dass er dann irgendwie natürlich frustriert ist nach so einem Spiel. Das wäre auch jetzt ein Spieler von, ich sag mal, Arminia Bielefeld gewesen. Aber natürlich ist es bei den Bayern dann immer was Besonderes und ein Aufreger noch, wenn sowas passiert. Insofern, lustiges Interview. Und war natürlich auch ein heftiger Pokalabend. Also um 11:30 da erst die Entscheidung gefallen, eine halbe Stunde vor Mitternacht war das Ding erst durch, im Schneesturm von Kiel, ohne Zuschauer, Uli Hoeneß auf der Tribüne, ganz dick vermummt, man hat ihn fast gar nicht erkannt, so sehr hat er sich da eingemümmelt hinter seinem Partner Kalle Rummenigge. Also in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Spiel, dass die Bayern ja eigentlich auch so gut wie sich eigentlich auf der Gewinnerstraße hatten, 2-1 geführt bis zur 95. Minute.
Ja.
Dann kommt noch eine letzte Flanke rein, Kiel gleicht das Ding aus und es geht in die Verlängerung und dann schließlich ins Elfmeterschießen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Kiel es wirklich auch über die gesamte Dauer wirklich sehr gut gemacht hat. Also das war jetzt kein Zufallserfolg, sondern das haben sie sich auch wirklich erarbeitet. Und wir hören noch mal kurz rein in die Interviews danach von Trainer Ole Werner und von Finn Bartels, dem Matchwinner letztendlich, der ja auch den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat, und das zwischenzeitliche 1:1. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass in der letzten Folge von Doppelspitze der Fußball-Podcast ein gewisser Leon Ginzel exakt dieses Ergebnis vorausgesagt hat. Ja, ich habe gesagt, Kiel kommt mit einem 2:2 in die Verlängerung und gewinnt das dann. Ich habe darauf hingewiesen, dass Finn Bartels super gut in Form ist. Eben jener Bartels trifft dann. Also ich sag mal so, nicht zu Unrecht sind wir hier die Experten und beurteilen das Ganze für euch. Und das hat sich hier einmal mehr bewiesen. Aber wir hören mal rein, was Ole Werner und Finn Bartels am ARD-Mikrofon gesagt haben.
Ich habe jetzt gerade in der Kabine viele verwirrte Menschen getroffen und insofern muss ich es kurz halten und auf wenige Worte begrenzen. Außerordentliche Leistung meiner Mannschaft mit Sicherheit. Wir haben, und das war glaube ich das alles Entscheidende, wir haben dran geglaubt von der ersten Minute, haben es uns zugetraut.
Also auch vor dem Elfmeterschießen haben wir gesagt, wir hauen die Dinger rein, weil wir können einfach nichts verlieren. Und so mit der Überzeugung haben wir die Elfmeter glaube ich auch geschossen. Natürlich ist immer Glück dabei, das hatten wir dann am Ende, aber ich glaube, wir haben uns das auch redlich verdient heute.
Ja, das kann man glaube ich sagen. Also wirklich toller Erfolg der Kieler, die den großen FC Bayern daraus kegeln. Und ich glaube, halb Karlshorst hat es dann auch gehört, weil ich habe dann, als der Kieler Keeper Gelios das Ding gehalten hat und Bartels den anscheinenden reingemacht hat, habe ich dann doch durchaus wieder die Dezibelgrenze leicht überschritten um diese Uhrzeit. Und ja, das Haus zusammengebrüllt und dementsprechend auch, weil ja hier sonst nichts los ist aktuell, Karlshorst.
Ja. Ja, hat Andi Geisel in seinem Abgeordnetenbüro hat das noch gehört.
Wahrscheinlich, ja. Ist ja.
Auch da bei dir um die Ecke gelegen. Auch hin und wieder in den Medien, wenn da mal wieder was dran geschmiert wurde oder eine Scheibe kaputt gegangen ist. Ja, nee, aber das ist ein Wahnsinnsspiel. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es läuft. Ich habe irgendwann angemacht, da war schon die 80. Minute angebrochen. Und es stand 2-1 für die Bayern. Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, trotz deiner sehr präzisen Voraussage der letzten Woche und meinem starken Glauben an die Störche aus Kiel, ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe wieder ausgemacht, ich brauchte noch was vom Gemischtwarenhändler und bin dann nochmal spät zum Supermarkt los. Und habe es dann, ja, ich habe nicht dran geglaubt, ich bin dafür bestraft worden. Ich habe gespielt, ich habe verloren und es war ein Glückwunsch nach Kiel.
Ja, hast auf jeden Fall einen historischen Abend verpasst, aber gut, dafür vielleicht trotzdem dann die Milch immerhin noch gehabt am nächsten Morgen. Das ist ja auch, auch ein Erfolg auf jeden Fall. Ja, aber manchmal ist es so, dass man dann solche Momente verpasst, weil man eben nicht dran glaubt. Ich hatte das irgendwann auch schon mal, ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern, das war irgendein Champions-League-Spiel, wo ich auch dachte, naja, komm, Ding ist durch. Manchmal hat man das, aber in dem Fall weiß ich nicht, war das irgendwie die ganze Zeit schon so ein komischer Verlauf, auch dass Kieler noch ausgeglichen hat? Weil normalerweise läuft es ja dann so, wenn du als Favoriten relativ frühes Tor ja auch machst, früh in Führung gehst, dass du es dann eigentlich relativ safe auch, ja, sogar aufbauen kannst. Die Bayern hatten ja auch Chancen, war jetzt ja nicht so, dass es irgendwie da kaum noch Chancen danach gab, aber es waren eben auch nicht mehr so krass viele Chancen, ne? Also es war jetzt auch nicht, dass sie da mit 5, 6, 100%igen irgendwie in die Kabine gegangen sind, sondern Kiel hat das dann auch sehr souverän verteidigt teilweise und dann eben auch selber Angriffe gesetzt, eben das 1:1 mit Bartels, auch wieder ein typisches Bayern-Gegentor der letzten Wochen. Ne? Hoher Ball hinter die Kette, Spieler läuft allein auf Neuer zu, macht den Ausgleich und gut, 2:1, super Freistoß von Sané, aber danach dann auch nicht unbedingt so zwingend und krass in den letzten Minuten. Dann, klar noch so ein paar Halbchancen, aber Kiel dann ausgeglichen und dann eine Verlängerung, gut, dass du dann irgendwie hinten teilweise auch schwimmst als Underdog, ist normal. Aber auch da haben sie nichts mehr zustande gebracht. Lewandowski kam dann ja noch. Und unter anderem, also ja, auch noch andere Costa und so. Also die hatten ja noch ein paar Reserven auf der Bank, die sie bringen konnten.
Ja,
und dann Elfmeterschießen. Und da war es ja auch so krank, dass alle getroffen haben und auch die Kieler sich jetzt nicht irgendwie aus der Ruhe gebracht haben. Ne? Bartels hat es gesagt, wir haben gesagt, wir hauen einfach jeden rein. Und so war es auch. Man hatte irgendwie das Gefühl, auch wenn du so einen Ole Werner gesehen hast, die haben diese, ich sag mal, leichte, waren frech. Sie waren frech. Und das brauchst du, gegen die Bayern brauchst du Mut, du brauchst Unbekümmertheit, als Underdog vor allen Dingen, und eben auch die nötige Frechheit. Und das haben sie alles vereint. Und dann sind sie tatsächlich als Sieger vom Platz gegangen und stehen jetzt im Achtelfinale.
Ja, und die Bayern mal wieder nach einer Führung nicht gewonnen am Ende. Das wird langsam, das darf man nicht in den Kopf kriegen, dass das ein Fluch wird, dass man erst ein Gegentor braucht, um aufzudrehen und am Ende zu gewinnen. Die haben ja gegen Gladbach zuletzt auch 2-0 geführt, davor ja ganz oft zurückgelegen und es dann noch gedreht und jetzt zweimal in Folge geführt und am Ende nicht gewonnen. Was kann man daraus lernen? Am besten gar nichts, glaube ich, weil wenn man daraus jetzt Schlüsse zieht, dann wird es schlecht.
Ich glaube, was sie jetzt einfach machen müssen, das wurde dann danach auch von Hansi Flick und so weiter in der Nachanalyse schon, im Nachinterview dann schon angesprochen. Sie müssen einfach jetzt die Fehler in der Abwehr abstellen und konsequenter und konzentrierter spielen. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen so ein Kraftthema ist natürlich, aber auch ein Mentalitätsthema ist bei den Bayern, weil wenn du in der Vorsaison das Triple holst, alles gewinnst, was möglich ist, dann die neue Saison quasi direkt wieder startet, dann hast du teilweise, glaube ich, auch, und das ist sogar bisweilen auch menschlich, angesichts des Gehalts, was sie kassieren, wiederum nicht. aber ich sag mal, es ist bisweilen menschlich auch ein gewisses Motivationsproblem dann manchmal zu haben. Nur, wie gesagt, wenn du da jeden Monat deine Millionen abschleppst, dann solltest du doch die Motivation aufrechterhalten. Und es ist ja immer noch ein ziemlich luxuriöser Job generell, auch wenn damit viel Stress verbunden ist. Aber es ist ja keine Ausrede. So. Und naja, vielleicht belehren sie uns eines Besseren heute schon gegen Freiburg.
Ja.
Die allerdings halt auch gut drauf sind.
Dankbarerweise lässt die Konkurrenz ja die Punkte liegen. Das heißt, in der Liga ist jetzt nicht so der Druck nicht so hoch. Aber natürlich, Freiburg gut drauf, haben die letzten 5 Spiele in Folge gewonnen. Und das auch sehr überzeugend letzte Woche. Und man darf gespannt sein, wie die sich präsentieren gegen strauchelnde Bayern. Haben natürlich, gegen die Bayern hat man ja immer Bock, gerade in München da mal wieder Punkte mitzunehmen. Das ist ja auch, wenn man in München gewinnt, das ist ja eine Referenz, die man noch Jahre mit sich rumschleppt, dass man, also wenn die jetzt heute gewinnen sollten, die Freiburger, wahrscheinlich 2024 noch gesagt, ja, 2020 haben sie da mal in München die Punkte mitgenommen. Und deswegen sind das immer hochmotivierte Spiele natürlich.
Wobei wir jetzt ja schon Favoriten. Wobei wir jetzt ja schon 2021 haben, Henning. Da bist du wieder, da bist du immer noch wieder in der Vergangenheit. Weil du gerade gesagt hast.
2020 gesagt?
Ja. Ja, letzte Woche. Ich bin da auch sehr streng heute, muss ich sagen.
Letztes Jahr, dieses Jahr.
Dies, das.
Stimmt, wir haben 2021 mittlerweile auch seit über 2 Wochen schon, ne?
Ja, man vergisst das immer so leicht, weil es hat sich ja auch wirklich nicht so viel geändert.
Ja, das stimmt.
Da draußen. Ja, das stimmt. Wobei die Bilanz in München ziemlich scheiße ist, glaube ich, für Freiburg. Also da haben sie wirklich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen oder sonst was geholt. Zu Hause können sie Bayern teilweise sogar echt Paroli bieten und sie auch an den Rand an der Niederlage bringen, gerade wenn das Publikum natürlich da ist. Aber in München ist das immer noch was anderes. Ja, wird man sehen. Also kann natürlich auch sein, dass Bayern jetzt richtig wütend ist und mit Wut im Bauch die da aus der Allianz Arena putzt. Who knows? Wir beobachten das Ganze mal.
Ja.
Und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr es, vielleicht habt ihr es sogar schon beobachtet und hört dann erst den Podcast, dann könnt ihr das jetzt ergänzen, sozusagen in Gedanken, Gedankenblase auf. Oh, was reden die denn da die ganze Zeit? Die haben doch jetzt längst schon 4-0 gewonnen. Oder, stimmt, die Krise geht weiter. So, könnt ihr euch jetzt aussuchen, ja. A oder B.
Genau.
Ja, und das nächste Spiel, was uns heute noch bevorsteht, ist etwas weniger glamourös, aber nichtsdestotrotz auch spannend. Frankfurt gegen Schalke, denn da stellt sich natürlich die Frage, kann Schalke den Aufwärtstrend, das leichte Glimmen des Kohlebriketts, das da in letzter Woche entfacht wurde, jetzt so richtig zum Entflammen bringen, nachdem sie ja 4-0 gewonnen haben. Und jetzt in Frankfurt, das ist schon ein ganz anderes Kaliber wieder.
Ja, muss man hoffen, dass die Punkte, die Tore für diese Saison noch nicht aufgebraucht sind nach letzter Woche. Es waren ja sehr viele. Aber ja, man darf gespannt sein, ob das jetzt eine Eintagsfliege war, ob es nur darum ging, diesen Rekord, den unseligen, der Tasmanier aus Berlin nicht aus den Händen zu reißen. Oder ob das, ob es um mehr ging. Denn ich meine, jetzt hätten sie wieder 30 Spiele Zeit zu verlieren, bevor sie da wieder in Rekordkonflikte kommen. Man muss gucken, Frankfurt, Auswärtsspiel, das wird nicht leicht. Ich habe ja vor 2 Wochen, mit den Zeitangaben aufpassen, habe ich ja mal geguckt, was die nächsten beiden Spiele für Schalke sind und dachte, Hoffenheim, Frankfurt, das kann gut klappen mit dem Rekord. Jetzt hat es in Hoffenheim die Rekordblase geplatzt, aber Frankfurt nach wie vor schweres Spiel.
Absolut. Die haben ja unter der Woche auch Pokal gespielt, muss man dazu sagen, haben es verloren in Leverkusen 4-1, relativ deutlich. Gut. Ich glaube trotzdem, dass, also wenn es normal läuft, sollte Frankfurt das eigentlich holen. Aber was läuft schon normal in dieser Saison? Ja, vielleicht startet Schalke auch jetzt eine Serie und marschiert da unten raus. Aus Hertha-Sicht kann man nur hoffen, dass es nicht so ist, weil dann sich ein weiterer Verein da unten plötzlich aufschwingt, die Lücke zu schließen, die zum Glück ja noch groß genug ist. Aber ja, Wir werden es beobachten. Und zu dieser Zeit, und jetzt kommt so ein bisschen die Auflösung des Mordsteasers davor. Wenn dieses Spiel läuft, werde ich wahrscheinlich schon wieder in der Küche stehen. Und an einer Spezialität schrauben, die ich gestern schon vorbereitet habe. Denn das ist ein Gericht, das muss man vorbereiten. Ja. Das ist hier nicht so einfach so, ne? Sondern da muss man auch ein bisschen was investieren.
Pasta mit Pesto, das kann man am selben Tag zaubern.
Richtig. Aber das, was nachher kommt, nicht. Und zwar wage ich mich an einen alten deutschen Kochklassiker, den ich auch noch nie zubereitet habe, selber. Und zwar Grünkohl. Es gibt nachher bei mir Grünkohl mit Kassler.
Ach, schön.
Ja.
Und mit Kartoffeln auch?
Mit Kartoffeln auch, selbstverständlich. Und guter Grünkohl auch vom Bio-Fachmarkt natürlich. Und weißt du, was mich inspiriert hat? Das war aber echt ganz interessant. Ich habe unter der Woche eine Reportage gesehen auf Arte, beim Durchseppen drauf gestoßen und wollte eigentlich schon wieder wegseppen. Aber Arte hat ja immer diese Reihe Zu Tisch, die ich liebe. Das ist eine wunderbare Reportagereihe. Wer sie kennt, wird mich daran bestätigen, wo sie durch Europa fahren, und ich glaube weltweit sogar, aber hauptsächlich Europa, und immer so einzelne Regionen in den Fokus nehmen und dann so die Spezialitäten dort beleuchten und immer so bei so Leuten zu Hause sind und dann kochen sie da irgendwie, keine Ahnung, so geiles baskisches Essen oder Frutti di Mare in Italien oder sind in den Wäldern von Norwegen unterwegs und machen eine geile Pilzpfanne oder so. Jetzt waren sie, und das ist eigentlich so ein geiler Kontrast zu diesem, was ich jetzt gesagt habe, waren sie auf dem Oldenburger Land und es ging ums Thema Grünkohl. Und da dachte ich erst so, ja gut, also muss ich mir jetzt eigentlich nicht geben. Aber das war wirklich super interessant, weil es dann auch so um die verschiedenen Grünkohlsorten ging. Also so diese alten Sorten, die seltenen, die jetzt nochmal nachgezüchtet werden, die auch eben unabhängig sind von diesen ganzen großen Düngekonzernen wie Monsanto und so, die dann nämlich selber sozusagen angebaut werden können und die auch unterschiedliche Farben haben und so. Das war sehr interessant.
Mhm.
Und da hat
es mich inspirieren lassen. Schön. Es gibt ja auch so alte Apfelsorten zum Beispiel, die für Apfelallergiker geeignet sind, weil da nicht die Stoffe drin sind, auf die die Allergien dann reagieren. Und vielleicht sind so alte Grünkohlsorten dann auch, ich weiß nicht, ob es Grünkohlallergien gibt, aber vielleicht sind die auch bekömmlicher zumindest oder so.
Genau, das ist ja manchmal ist so, dass, so. Ja, genau.
Ja.
Und haben auch teilweise eine andere Zusammensetzung von Vitaminen und dem ganzen gesunden Zeug, was da noch so drin ist.
Ja.
Und manche kannst du auch als, also es gibt ja sowieso super viele Varianten noch bei Grünkohl, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber du kannst es ja zum Beispiel auch als Salat einfach nur nehmen, du kannst es aus dem Ofen, also so wie Chips quasi, du legst einfach in den Ofen und machst du Chips draus, du kannst einen schönen Smoothie draus machen und es war wirklich, also sie haben dann auch so wieder so Leute beleuchtet, so ein Grünkohlbauern, der super sympathisch war, so richtig norddeutsch nüchtern, aber irgendwie sehr, sehr cool und der mit seiner Frau dann da immer so zusammen gekocht hat auch und ach, das war irgendwie lustig und ja, krass, da habe ich mich inspirieren lassen.
Sehr schön. Bin ich gespannt, was du da berichtest nächste Woche.
Davon. Ja, es, wie gesagt, gestern schon angefangen. Also, das, was mich ein bisschen erschrocken hat, habe ich schon fast befürchtet. Aber natürlich ist diese Menge an Grünkohl, die du kaufst, ein verschwindend geringer Teil dann von dem, was letztendlich im Topf dann so ist. Ne? Also, das war schon mal. Also, ich glaube, es reicht. Ich werde satt werden, aber es ist nicht so viel.
Okay.
Weil
das auch einkocht.
Ja, na klar. Also du hast ja sozusagen wirklich diesen frischen Grünkohl, hast du an den Stielen, dann machst du die ab und hackst das klein, beziehungsweise blanchierst das kurz, damit es bekömmlicher wird, hackst es dann klein und dann lässt es einkochen so für 3-4 Stunden.
Ja.
Also brätst erst Zwiebeln an, machst dann den Grünkohl rein und kannst es wahlweise mit ein bisschen Brühe aufgießen, musst du aber vielleicht auch gar nicht, ein bisschen Senf dazu, ein bisschen Gewürze und dann lässt es einfach nur köcheln. Und dann, damit die Bude auch so richtig schön nach Grünkohl riecht. Und, und heute mache ich es dann so, dass ich nochmal so eine Stunde oder so soll man es, glaube ich, nochmal, oder ich glaube gar nicht mal eine Stunde, aber auf jeden Fall nochmal erwärmen, logischerweise. Ja. Über Nacht durchgezogen, jetzt erwärmen und dann den Kassler nochmal nebenbei machen. Das Kassler.
Ein gutes Kassler.
Ja, das gute Kassler. Hoffentlich klappt das alles. Ich bin gespannt. Ich schicke dir mal ein Foto auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr gerne, ja. Irgendwann können wir das Doppelspitze-Kochbuch auch rausgeben. Das Koch- und Backbuch.
Die besten Fußballrezepte. Dann sind die immer so getimt, dass man die immer in so einer Halbzeitpause gut machen kann. Oder zwischen zwei Spielen.
Ja, genau. Oder zum Vorkochen, ja. Genau. Nee, schön. Und ich muss gucken, dass ich auch noch dazu beisteuere. Ich meine, du hast die Makronen, du hast Grünkohl jetzt.
Was ist dein Küchenklassiker, Henning? Was kannst nur du so gut wie kein anderer?
Ich kann ein sehr gutes provenzialisches Kürbis-Ratatouille.
Na, das ist doch was. Das ist doch was. Das können wir noch schön mit reinnehmen. Es wäre aber echt mal eine ganz geile Geschäftsidee eigentlich zu sagen, dass man, oder das Geschäftsidee, aber eine Idee, ein Kochbuch zu erstellen, passend zur Bundesliga, dass man immer so eine Spezialität sich zu jedem Verein raussucht und dann hast du einfach 18 Spezialitäten. Gut, es schwankt natürlich mit Auf- und Absteigern, aber sagen wir mal so die Top 18 der ewigen Bundesliga-Clubs oder so und dann sucht man sich da immer die Spezialitäten raus.
Das ist eine sehr gute Idee. Haben wir jetzt... Haben wir das schon veröffentlicht jetzt? Ist das live? Nein. Aber da arbeite ich mal ein Exposé aus die Woche.
Sehr gut. Sehr gut, so machen wir es. Ja, die Woche über, du hast es angesprochen, geht es ja auch schon weiter mit Fußball, Bundesliga, englische Woche steht wieder mal an.
Das ist Wahnsinn.
Ja, ist echt verrückt. Also man weiß gar nicht mehr. Also wie viele kommen denn eigentlich noch, wie viele englische Wochen? Es werden ja noch einige sein mit Champions League und so weiter, auch noch Pokal dann auch wieder.
Ja, ist das noch deutsche Bundesliga mit so vielen englischen Wochen, frage ich mich.
Ja, und es wird dann noch irgendwann, gibt es doch auch wieder eine Quali für die WM oder nicht? Die muss ja auch nochmal irgendwann gespielt werden. Ich glaube, die wird jetzt auch bald starten. Aber nagel mich nicht darauf fest.
Ja, erstmal haben wir jetzt Spieltag Nummer 17. Damit ist die Hinrunde dann am Mittwoch abgeschlossen. Dienstag, Mittwoch sind die Spiele. Und dann gibt es einen Hinrundenmeister, der kann aber auch heute schon feststehen, wenn die Bayern gewinnen, sind sie nicht mehr von der Spitze zu stoßen am Dienstag, Mittwoch. Wenn nicht, wird es nächste Woche, unter der Woche nochmal spannend.
Richtig. Spiele, die auf dem Zettel stehen, sagen wir jetzt mal so, die Spitzenspiele sind am Dienstag Leverkusen gegen Dortmund. Schönes Spiel. Oh ja. Die Hertha tritt gegen Hoffenheim an und wird hoffentlich da die Punkte mal endlich in Berlin lassen. Also Punkt T und nicht nur ein Punkt. Das wäre sehr schön. Mittwoch auch ein schönes Spiel. Leipzig gegen Union.
Und, oh ja, da darf man sich doch freuen.
Ja, und ein Abstiegskracher, das war das Wort, was ich gesucht habe. Schalke gegen Köln am Mittwoch auch. Da geht es auch schon um einiges. Da sollte Köln vielleicht mal punkten, wenn sie nochmal irgendwie da rauskommen wollen.
Ja, im Idealfall punkten beide. Dazu wird es nicht kommen, also beide dreifach. Das wird nicht passieren.
Ist richtig.
Und ein Unentschieden hilft keinem.
Nein. Ich habe übrigens gerade mal nebenbei geguckt, ist tatsächlich so, dass im März dann auch die WM-Quali dazukommt. Noch.
Ach krass. Und dann geht die Champions League ja auch irgendwann wieder weiter.
Genau, ja. Also es wird eigentlich wirklich das ganze Jahr über englische Woche bleiben, so gefühlt.
Ja, ja.
Wir begleiten
schön
euch dabei.
Für die Fans ist es schön, man hat viel Fußball zu gucken. Für die Spieler ist es anstrengend. Aber Show must go on, wie man so schön sagt.
Ja, und all das inmitten einer Pandemie nach wie vor. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Wie du schon sagst, Show must go on. Und wie diese Show on geht, ob die Bayern ihre kleine Mini-Krise bewältigen. Wir werden dann ja sogar auch noch einen Spieltag mehr besprechen, dann dementsprechend in der nächsten Woche, weil dann ja schon Samstag auch wieder gespielt wird. All das also in der nächsten Woche bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Vielen Dank, dass ihr uns eingeschaltet habt wieder und lasst gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder ein Abo auch bei Spotify. Und Henning, deinen Sonntagsplan jetzt noch, außer vielleicht Bundesliga schauen, hast du noch irgendwas vorgenommen? Bist du noch ein bisschen verrückt? Gehst du raus? Was machst du?
Ich go noch crazy hier. Ich werde noch rausgehen, auf jeden Fall ein bisschen frische Luft. Ich war vorhin schon mal kurz draußen. Wir haben vorhin auch schon über Eichhörnchen geredet. Ich habe ohnehin viele Tierbegegnungen gehabt heute. Ich bin vorhin an so einem Baum vorbei und dann saß ein Eichhörnchen dran, so auf meiner Augenhöhe. Und ist dann, normalerweise rennen die dann einfach hoch. Und es ist so da hängen geblieben. Also hing da so an dem Stamm und hat mich so angeguckt. Dann bin ich ein Stück weiter und dann saß eine Krähe in einem Mülleimer, also da fehlte der Deckel, dann saß die Krähe da so drauf.
Ja.
Und hat da was gesucht im Mülleimer, hat mich auch dann so kurz angeguckt. Also bin schon von zwei Tieren heute beobachtet worden. Und das, da will ich gucken, ob ich die Quote heute noch erhöhen kann. Da gehe ich heute noch raus und spaziere ein bisschen rum. Was gibt bei dir heute noch so, außer Grünkohl?
Ja, der Grünkohl wird auf jeden Fall ein großer Teil des Nachmittags einnehmen, beziehungsweise des Abends dann eher, wobei jetzt so viel Arbeit ist ja gar nicht mehr. Aber ich muss nochmal genau gucken, wie ich den Kassler dann nochmal zubereiten werde. Ich glaube, da gibt es mehrere Varianten. Zum Beispiel, dass man ihn einfach auf den Grünkohl oben drauf legt und mitziehen lässt. So. Mal sehen, was ich davon, oder ob ich ihn einfach separat mache, werden wir sehen. Ja. Nee, und ich werde auch nochmal rausgehen, denke ich. Und wo du die ganzen Tierbegegnungen ansprichst, auf jeden Fall gibt es hier in der Wuhlheide bei mir um die Ecke auch immer jede Menge Tiere, die man so trifft auf den Spaziergängen. Unter anderem einige Spechte. Und auch den einen oder anderen Greifvogel. Ich glaube, das ist immer so ein kleiner Falke, der dann da auch so in der Luft schwirrt. Und natürlich meine Pferde hier von der Trabrennbahn. Das sind ja meine ja. Freunde geworden während der Pandemie. Besuche ich, Gottes Willen. Ja. Die besuche ich. Beobachten tue ich sie auch, aber ich besuche sie hauptsächlich gerne mal und sage denen Hallo. Kurzer Plausch.
Ja.
Und dann.
Für die ist ja auch momentan, das fällt wahrscheinlich auch alles aus, oder? Das lebt ja sehr vom Publikum und von den Wetten und
ja, allem,
was da abgeschlossen wird.
Also die Rennen finden statt tatsächlich ohne Publikum. Okay. Also es gab im Dezember noch eins. Ich glaube, im November ging das schon nicht mehr logischerweise mit Publikum. Auch da gab es dann auch eins. Und jetzt im Januar soll es, glaube ich, auch wieder eins geben. Ist auf jeden Fall jetzt angekündigt.
Oha.
Ja, ich glaube, die müssen das durchziehen.
Ein Wetter, wo man kein Pferd vor die Tür scheucht eigentlich. Aber die sind Profis, die Pferde.
Naja, ja, die sind da auch immer noch am Trainieren unter der Woche. Dann jagt er mal ein einzelnes Pferd über die Bahn. Sieht immer ganz, ganz lustig aus. In dem trüben, grauen Berliner, ja, Himmel. Zieht dann der Staub der Pferdehufen auf. In diesem Sinne, Henning, ich wünsche dir einen schönen Start dann in die Woche.
Ja, gleichfalls.
Und euch draußen natürlich auch. Wir hören uns dann nächste Woche, besprechen zwei Spieltage dementsprechend, wissen, wer der verspätete Herbstmeister ist und schauen, wie die ganzen Krisenclubs das alles weiter bewältigt haben und wie es oben an der Spitze zugeht.
In ja, es Sinne. Gibt weiter viel zu beobachten, viel zu verfolgen und viel zu besprechen. Da freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche.
Ciao.